Herzlich willkommen, liebe Popkultisten, zu einer neuen Episode des Popkultur-Beichtstuhls, dem verlässlichsten Beichtstuhl Österreichs. Mit unserem zweiten Intro heute, am heutigen Tag, nachdem wir uns die technischen Probleme schon erledigt haben, probieren wir es jetzt ein zweites Mal. Immer noch mit mir im Beichtstuhl sitzen der wunderbare, wunderschöne, nicht sehr großartig rasierte, um auch den Gag des oben offenen Bärteskala oder rasiert, wir haben gesagt, Rasiertheitsskala wiederzubringen aus dem ersten Intro, ist der liebe Andy Daniel Enstrasser.
Hallo, hallo, hallo. Servus Michi, hallo liebe Zuhörer.
Es hängt nicht mehr. Und mit uns im Beichtstuhl, im auch einzigen Dreier-Beichtstuhl in Österreich, sitzt, wie ihr aus dem Titel der Episode schon erkennen könnt, unser Experte in Sachen First-Person-Shooter, der liebe Markus Kopp.
Ja, hallo Markus. Hallo, danke für die Einladung, die zweite. Und ihr hättet mir jetzt vielleicht einen neuen Gag überlegen können für die zweite Einleitung, aber ihr habt keinen. Ihr seid immer nur einfach die schönsten Menschen. Ihr seid eigentlich schöner geworden seit der ersten Aufnahme.
Ja, das ist ja kein Gag, oder?
Ja. Die nicht nach oben offene Schönheitsskala. Ihr seid ziemlich oben. Also das ist. Kann man da so Duschgeräusche einspielen? Ich glaube, das brauche ich später dann auch nochmal.
Duschgeräusche, also so Dusche. Regen, also so
ein Schlagzeug, so dass der Gag zündet.
Wow, heute ein unglaubliches Gagfeuerwerk
für die ersten
20 Sekunden.
Duschgeräusche einblenden.
Weil wir sind einblenden, ja. Das ist immer, wenn ich zu den Nachbarn umschaue, wegen die Duschgeräusche. Ja.
Weil wir nur so schön sind, weil wir uns regelmäßig waschen und eincremen.
Aber nicht rasieren. Deswegen, wie gesagt, wie im ersten Intro nochmal, um darauf hinzuweisen, dass wir es jetzt schon das Wort machen, gesagt haben, auf der nach oben offenen Bärte-Rasiertheitsskala hat den Platz 1 im Moment der Marco, ja, mit dem schönsten Vollbart, dann der Andy, und ich bin ja auch relativ frisch rasiert.
Ja, relativ. Ich stimme zu, so die Einreihung, das stimmt.
Okay. Ich frage mich nur, ob bei einer nach oben offenen Skala der erste Platz wirklich der beste ist.
Ja.
Puh.
Als Erdbeben warst du ja ziemlich ein Versager.
Gut, im Gegensatz zum Podcast ist meine Internetverbindung nicht so zuverlässig, deswegen ich will jetzt nicht den Teufel an die Beichtstuhlwand malen, aber es könnte eventuell passieren, dass man heute, dass man den entschuldigenden Trauerschrei von Michi, oh, technische Probleme, vielleicht noch öfter hört, weil meine Internetverbindung vielleicht zerbricht.
Ja, weil der Wind geht, ja, das ist immer schlecht fürs Internet.
Mir ist gerade noch was aufgefallen, was ich vergessen habe. Enti hat es nämlich klug gemacht, auch den Zuhörer gleich begrüßen. Und hallo, lieber Zuhörer. Weil für mich wirkt das einfach so, wir drei, wir reden einfach, aber wir machen das ja für andere,
ja,
Leute
auch.
Ja,
und die Zuhörerin natürlich auch.
Stimmt.
Genau, meine zukünftige, einfach Zuhörerinnen.
Die ZuhörerInnen, wie man so schön sagt.
Die werden immer bei mir angezeigt, irgendwie Singles in meiner Nähe, aber bis jetzt, glaube ich, habe ich da noch nie welchen gesehen. Also eine. Noch keine.
Ja, Jungs, 14 Tage ist her, endlich, seit wir uns gehört haben, ein bisschen länger, demnach, nachdem wir so brav sein, ein Monat her, seit wir uns im Beichtstuhl gegenüber gesessen sein. Marco, was gibt's Neues? Also, er will anfangen mit seinen Popkulturerlebnissen der letzten Tage und Wochen.
Ich sehe, der Andy richtet was her, will er schon groß ausholen? Da, ist das jetzt Archivar?
Das war das Archivarbuch, ja. Das hat er. Aber.
Okay. Na, dann, ja, dann fange ich an, gern. Und zwar, vielleicht dann eine kleine Anekdote, eine Dota 2 Anekdote. Und zwar, das ist nur ganz kurz, ich erzähle dann noch über Spiele, die ich gespielt habe, aber ich weiß nicht, wie ich selber letztes Mal drüber geredet haben, dass es ja verschiedene Rollen in Dota gibt. Und da ist es halt Support und die unterstützen einen und Carry heißt der im Spiel die meiste Erfahrung braucht und die meisten Items, dafür aber super stark wird und Carry deswegen, weil der tragt dann das Team zum Sieg oder der. So, ja, also ich muss das zuerst erklären, sonst ist der Witz nicht lustig gleich. Und zwar, weil ich, Achtung, jetzt kommt so ein bisschen eine personelle Note im Podcast, ich habe am Anfang des Jahres eine Operation gehabt, einen Leistenbruch habe ich operieren lassen. Und dann hat es, also lang, ich glaube 8 Wochen oder so, soll man nicht schwer heben und deswegen spiele ich in Dota 2 nur Support und keine Carries. Hier dieses Buschgeräusch einspielen, bitte. Danke. Ja. So, aber was habe ich gespielt? Zwei Sachen habe ich gespielt. Und zwar, eins ist recht aktuell, weil es gerade für PC rausgekommen ist, Days Gone. Habe ich aber auf der PlayStation gespielt, weil es da gratis war vor einem Monat oder zwei für PlayStation Plus. Und hat mir recht gut gefallen, aber es macht echt einen schlechten ersten Eindruck. Es braucht echt lang, bis die Story mal ins Laufen kommt und technisch gesehen hat es manche Macken und es ruckelt manchmal ein bisschen und Ladezeiten, die stören dem Fluss ein bisschen. Man fährt dann zu einem Gebiet hin, da sagt dann, ja, wir starten eine Mission, dann wird einmal Fade to Black, Ladezeit, dann reden zwar, kann man nichts tun, ist nur eine Zwischensequenz, wieder schwarzer Bildschirm, Ladezeit. Und ich glaube, das ist am PC viel besser, wenn man halt mit SSD spielt oder vielleicht auf die neuen Konsolen. Das wird vielleicht ein paar Leute abschrecken, wenn sie es auf der alten Konsole spielen. Aber sonst hat es mir gut gefallen, eigentlich, muss ich sagen. Das ist Open World, weil das nicht so gut genutzt, muss man sagen, aber es macht schon Spaß, mit dem Motorrad da rumzudüsen und die Zombies zu vernichten, Level steigen ein bisschen. Also.
Ich habe das auch gekauft, damals, was rausgekommen ist, und habe es jetzt wieder angezockt, wo es beim PlayStation Plus gratis war, auf der 5er. Da habe ich es mit den Ladezeiten jetzt nicht mehr so, nicht so im Kopf, aber es kann eben sein, dass es auf der 5er vielleicht schneller ist. Aber was mich da ein bisschen gestört hat, ich habe das alte Savegame wieder geladen, was Gott sei Dank funktioniert hat, weil es mir eben gleich gegangen ist. Der Anfang ist sehr, sehr zäh. Ja. Und jetzt bin ich aber in einer Situation, dass ich eine Mission machen will und einfach keine Chance habe, weil da immer so viel Zombie-Horde kommt, dass ich gerade und gerade noch Zug zu meinem Motorrad schaffe und halt irgendwie abhau. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht die falsche Mission auswähle. Ja. Oder
am Anfang, glaube ich, ist es gedacht, dass man eben sich nicht anlegt mit den Horden und dann erst später ist man stark genug und hat die gut genug Ausrüstung, dass man die dann auch, und dann wird es auch eigene Missionen geben, dass man die Horden auslöscht. Und am Anfang muss man echt flüchten, ja. Teilweise, aber eben, es ist zufällig teilweise, die werden angelockt durch Schüsse und der Gegner schießt und da kommt dann der Horde daher und dann ein Spech und die Mission ist vorbei.
Wie ist das Kampfsystem im Vergleich zu anderen so Open-World-Spielen?
Also mir hat es echt viel Spaß gemacht, das ist, weil so Slow-Motion kann man immer einsetzen und man muss so Lager von also menschliche Gegner, die sich da so Lager aufgebaut haben und die angreifen immer mal wieder. Und das macht echt Spaß, da in das Lager einsickern, ist das der Fachbegriff vielleicht, und dann die zu vernichten und dann ist das ein kleines Lager und so. Das ist cool.
Ist aber Third Person, oder? Ja.
Mhm. Ja, das ist. Und ich habe jetzt einmal ganz kurz noch ein Video gesehen und kurz angespielt nochmal wieder. Also ich habe es schon mal durchgespielt, aber nochmal gerade zum Testen habe ich Last of Us 2. Weil bei Last of Us 2 ist mir es immer so vorgekommen, in die Kämpfe habe ich mich immer ein bisschen so gefühlt, als wenn ich keine Chance habe so oft. Der Gegner ist ein bisschen besser ausgerüstet, sind immer mehr natürlich und bei Days Gone fühle ich mich so, okay, da kommen jetzt 10 Zombies, die schlage ich nieder und zwei Leute, da gehen Slow Motion, 3 Headshots und die sind weg. Also da fühle ich mich ein bisschen mächtiger, aber das ist wahrscheinlich auch so gewollt, dass man bei Left 4 Dead sich so fühlt, dass du musst ein bisschen schleichen, du musst ein bisschen abhauen, wenn sie die sehen und dann wieder neu angreifen. Das ist ein bisschen anderes Spiel einfach. Bei Last of Us 2 ist es so gedacht, dass wenn du zielst zum Beispiel, du wackelst recht viel, wenn du gerade upgraded hast. Also du kannst nicht so wie bei Days Gone geht es. Du gehst in Slow Motion, nimmst irgendeine Kanone, zielst genau auf den Kopf von einen Schuss. Ja, das war's. Das ist schwierig bei Last of Us 2. Days Gone geht es voll gut.
Sonst schon was gespielt?
Ich hätte noch was. Und das passt ein bisschen zu eurem ersten Podcast. Da habt ihr ja über Horrorfilme geredet. Mhm. Und zwar, es gibt gar nicht so viele Spiele in dem Genre. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist 4 gegen 1 immer. 4 Überlebende gegen einen Killer. Dead by Daylight nennt sich das. Die 4 Überlebenden können eigentlich dem Killer nichts anhaben. Da geht es darum, dass sie sich verstecken, dass in dem Fall Generatoren reparieren, dass am Ende irgendeine Tür aufgeht, dass sie abhauen können und der Killer jagt die. Also es ist recht einzigartig. Es gibt gar nicht so viele Spiele, die das gut machen. Es probieren recht viele. Das ist eins von den besseren, würde ich sagen. Und was das so cool macht, ist, also wenn man zu viert spielt mit Kollegen, ist es natürlich eigentlich schon automatisch recht gut. Aber die haben lizenzierte Killer oder Monster. Das heißt, man kann dagegen Michael Myers spielen. Und da kommt dann eben die Halloween-Musik auch vor. Ah. Und da, was haben sie denn noch? In Freddy Krueger. Und der Demogorgon von Stranger Things zum Beispiel als Monster. Und aber auch Charaktere, zum Beispiel Steve und die, wie heißt sie? Die Freundin? Nancy. Steve und Nancy, die kannst du dann spielen. Und man hat, kommt ziemlich... seine Charaktere mit verschiedenen Skills ausrüsten, die jetzt nicht so viel Unterschied machen, aber eben, es spielt sich dadurch ein bisschen anders immer mal wieder und das ist echt cool. Man muss zwar viel lernen in dem Spiel, aber es ist echt gut.
Aber hast du vier Freunde, mit denen du das gespielt hast? Nachdem du es mit uns nicht gespielt hast, denken wir, dass du vielleicht noch vier weitere Freunde hast.
Ja.
Ich habe das ein paar Mal gesehen, aber ich habe nie wen gehabt zum Zocken. Und ich
weiß nicht. Ja, also allein ist es echt nicht zu empfehlen. Da, also allein, dann spielt man den Killer gegen andere. Zu zweit geht's schon. Wir haben jetzt meistens zu dritt gespielt und ab und zu viert, ja. Und da macht es echt Spaß und da redet man sich ab. Und es ist auch so, man fühlt sich auch da hilflos, wenn man den Killer verfolgt, dann weiß man, scheiße, der, ich kann nicht viel tun, ich kann da durch Gassen laufen und so Paletten umschmeißen, damit der Killer eben nicht so schnell mich verfolgt. Aber meistens ist es aussichtslos. Und umso besser fühlt es sich an, wenn man doch irgendwie den Killer abhängt. Weil die Überlebenden spielen in Third-Person-Kamera und können so deswegen ein bisschen um die Ecken schauen und über Sachen drüber. Und der Killer hat First-Person-Kamera. Und deswegen funktioniert es, dass man sich wo versteckt, sich duckt einfach und er sieht die nicht. Also das ist echt ziemlich einzigartig. Gutes Spiel. Ach.
Das kann man auch mal spielen.
Ja, es ist bei Game Ultimate Pass, oder halt Game Pass-Ding ist dabei, glaube ich, ja.
Ist nicht vor ein, zwei Jahren, ist doch sowieso Freitag der 13. Spiel rausgekommen, oder?
Das, genau, das ist das zweite Spiel, was das ähnlich macht und auch recht gut war, aber die haben dann irgendwelche Lizenzprobleme gekriegt, glaube ich mal. Und deswegen ist da mit der Entwicklung lang nicht weitergegangen, aber das war auch recht gut. Also das sind die zwei, die was meistens genannt aber, werden von dem
Genre. Ja, genau.
Und Evolve, oder war so?
Evolve war, aber es war, da war es wirklich um Schießen und First-Person-Shooting gegangen. Mhm. Und bei Evolve war es auch so, da hat man sich auch wehren können, da haben die ja das Monster gejagt. Und dann später ist das Monster halt stärker geworden und hat dann Druck angegriffen. Also das war so zwei Phasen hat es da gegeben meistens bei Evolve.
Passiert es einmal, weil in einem anderen Podcast, den ich habe, haben sie auch über die asynchronen, asynchron heißt das glaube ich, oder so, gell?
Ja.
Shooter geredet. Und war ich ein guter Einwurf, nämlich das war wirklich cool, weil Evolve hat ja nicht so gezündet, so wirklich. Und weil sie halt einfach auch gemeint haben, das stimmt wahrscheinlich, es ist ein neues Universum und das hat die Leute nicht so gepackt. Aber es war vom Spielprinzip halt ziemlich cool und da war halt so die Idee, warum macht man das nicht als Ghostbusters, oder? Also vier Ghostbusters gemeinsam gegen irgendeinen Geist oder Marshmallow-Mann.
Ach so, ja, das habe ich.
Das ist wieder gleich richtig viel Spaß machen.
Aber das wird wahrscheinlich auch eine ganz schwierige Lizenzsache sein.
Ja, das ist klar.
Ja, aber jetzt mit dem neuen Film hätte man gedacht, dass das... Ich meine, die können ja nicht jetzt anfangen, dann wäre es zu spät, aber wenn die vor ein paar Jahren angefangen hätten mit dem Konzept.
Das ist ja ziemlich cool. Aber ich sehe so ähnlich, ich meine, ich sehe mit den Stranger Things und Demogorgon und so, das ist schon ganz cool eigentlich. Also ich bin halt so ein Franchise, also ich bin halt einfach irgendwie total ein Franchise-Typ.
Mhm. Zum Beispiel, aber Ding haben sie auch von Spielen, von Silent Hill, den Pyramid Head als Killer, was auch voll cool ist. Also den Ash von Evil Dead als Charakter, also nicht als Killer, sondern dann als Survivor. Mhm. Das machen sie gut, mit den Lizenzen.
Kann man eine Runde spielen, war mal lustig. Das wollte ich echt schon ewiger mal spielen.
Ja, echt gut. Ja, das war's eigentlich, aber von meiner Seite.
Andy, was gibt's von dir? Uhren. Oh, Uhr hast du Grabe getragen, habe ich.
Oh, das war traurig, ja. Ich war vor einer Woche bei daheim und habe meine alte Firmenuhr gefunden. Casio AEW 320, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich die gekriegt habe. Die hat dann Altimeter gehabt, wo man Seehöhe und Wassertiefe messen hätte können. Das habe ich natürlich mit 12 überhaupt nicht gebraucht. Ich würde es jetzt mit 40 auch nicht, mit bald 40 auch nicht brauchen. Aber das war natürlich der Wahnsinn, wenn man sowas gehabt hat, weil da hat man dann alle paar Minuten auf die Uhr geschaut, ob man jetzt einen Höhenmeter zurückgelegt hat oder nicht. Und die ist jetzt, ich kann mich nur erinnern, dass die beim, wir haben die zum Uhrmacher gebracht, weil sie irgendwie kaputt gegangen ist. Und noch vor ich nach Innsbruck gekommen bin, also ich glaube noch vor 1996 ist sie dann, ist das Bandel kaputt worden. Und ich habe das dann nie mehr richten lassen. Ich habe das irgendwie dann vergessen. Und jetzt habe ich sie nach 25 Jahren, kann man sagen, wieder gefunden. Habe sie dann zu zwei Uhrmacher getragen und habe dann beides Mal die Auskunft gekriegt, dass sie wohl irreparabel beschädigt ist. Habe es mir jetzt aber nicht nehmen lassen, Casio Deutschland selber anzuschreiben mit der Story, ob man da noch irgendwas machen kann. Und zeitgleich, ich weiß die Antwort eh schon, wahrscheinlich kann man da gar nichts machen. Aber ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut auf eBay, ob es vielleicht nicht so Ersatzteil-Modelle gibt, wo man das Werk ausbauen könnte. Weil irgendwie wäre das schon noch cool, wenn man die wieder zum Laufen kriegt.
Ich kenne das sogar. Ich habe zur Schulzeit haben das auch, glaube ich, zwei Kollegen haben genau dieselbe gehabt, jetzt so orange Knöpfe, glaube ich.
Ja, genau.
Wenn es denn ganz deutsch. Ja. Und der Bruder und ich haben dann so die, unter Anführungszeichen, die noch protzigere Variante irgendwann gekriegt, und zwar die, was auch den Kompass eingebaut gehabt hat. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Und ich muss sagen, die Uhr hat sich voll bezahlt gemacht, damals in einem Urlaub in Japan, noch vor Smartphones und allem, und Häuserschluchten, oder man weiß nicht, wo Norden und irgendwas ist, und dann haben wir mit der Uhr und dem Stadtplan sind wir da durchgegangen. Das war voll cool. Das
in Japan.
Casio rettet uns. Also für zukünftige Sponsoren kann man das als Slogan schreiben.
Casio rettet uns.
Im Mutterland von Casio. Das wäre der Präsident von Casio in der Hotellobby gestanden, da hat dann alle die Hand geschüttelt.
Vielleicht hört er jetzt zu. Ja. Und Casio hat Lust, uns zu unterstützen.
Ja. Aber das Coole war zum Beispiel, ein Freund, der auch noch mit war, der hat sich dann sogar noch so einen wirklich einen analogen Kompass gekauft in irgendeinem Geschäft, weil das einfach voll nützlich war dann, zu dem Zeitpunkt.
Uhrenmäßig bin ich ganz schwach eigentlich. Ich kann mich noch erinnern, früher immer, wenn wir in Urlaub geflogen sind, da hat meine Mama immer eine Uhr gekriegt im Flugzeug. So eine Swatch. Der hat sich immer Swatch-Uhren gekauft oder gekriegt von meinem Dad im Flugzeug.
Aus dem Bordshop?
Das ist ganz witzig, ey. Ja.
Das ist ja cool.
Aus dem Bordshop. Und da habe ich auch einmal eine Swatch zu den Olympischen Spielen. Das ist eine Spezialpackung gekriegt. Die hat mein Dad noch daheim. Aber Swatch war das mehr. Mir. Casio
hat. Ja, das ist ja so, wie es Sega oder Nintendo Kids gegeben hat, hat es ja Swatch, Flick Flack oder Casio Kinder gegeben, glaube ich, oder?
Ja, war ich ein Swatch Kind.
Ja, vor, ich habe, glaube ich, drei Casio so in der Kindheit gehabt. Das war die letzte mit Kompass. Das war. Dann bin ich dann drauf gekommen, jetzt. Also da hat es auch Höhenmesser und Luftdruck und das alles gegeben, und bei mir in der Wohnung war das immer gleich. Also damals bei den Eltern. Das hat sich kaum geändert.
Oder die Uhr war hin.
Ja. Einmal Wandertag mit der Schule, da habe ich sie ausgenutzt. Das so ein Höhenprofil aufnehmen können, wie man gegangen ist.
Ja, er ist cool. Ein Fitfluencer, der Enti und der Marco.
Ja, weil du das sagst, Wandertag und Kompass, ja, da fällt mir jetzt noch was ein. Ich kann mich an einen Wandertag in der Hauptschule erinnern. Da waren wir, ja, so, ich glaube, 11, 12, 13, sowas. Und dann war die Ansage vor dem Wandertag, und das kann man sich, ich kann mir das heute nicht vorstellen, dass das heutzutage noch passiert, so in der Art und Weise. Und zwar war die Ansage, nehmt ein Messer mit zum Wandertag, weil es braucht ein Messer, um ein Stöckle zu schnitzen, dann um zu grillen, quasi. Um Würsteln zu grillen.
Jetzt musst du es nicht mehr sagen, weil alle schon ein Messer dabei haben.
Und das sind ein paar dann.
Nehmt nur ein Messer mit, hast
du. Nehmt keine Pistolen mit. Und das sind dann ein. Da ist dann mindestens einer gekommen mit seinem Messer, das ist ein Kompass, mit seinem Rambo-Ding. Das ist ein Kompass im Griff.
Ah, das ja, genau. Ist Überlebensmesser, ja.
Überlebensmesser habe ich auch gesagt.
Da kann ich mich noch an den Gesichtsausdruck vom Lehrer erinnern, wie der dann gesehen hat, wie der Zwölfjährige das Ding auspackte. So.
Aber das Überlebensmesser, jetzt wo du es sagst, kann ich mich erinnern. Wir haben auch so Überlebensmesser gekriegt. Und das waren ja richtige Feitel. Also es waren ja wirklich. Ja. Dem Rambo-Messer ja, genau. Nachempfunden. Ja. Und ich hab das gehabt, wo so eine schwarze längliche Hülle, unten war der Kompass drin, ins Messer hast du rausgezogen und da war innen drin war so ein durchsichtiges durchsichtiger Behälter mit einer Lupe, den hast du aufmachen können, dann war so ein Draht drin mit zwei Ringen als Säge, dann war ein Pflaster drin, was war noch drin?
Ja, Seil, genau, ja. Ja,
Angelschnur wahrscheinlich oder irgendwas.
Angelschnur, ja. Genau, und so Geschichten. Und ich glaube, mein Cousin, entweder mein Cousin oder der Bruder vom Schalfi hat das gehabt, wo man hinten, wo der am Griff hinten der Kompass oben war, so eine Kugel, und das ist aber drehen ja, genau. Können, und im Griff ja. Waren die ganzen ja. Sachen drin.
Das kann
ja
auch.
Aber das waren ja richtige Messer. Also wir sind aber mit dir umeinander gelassen.
Ja, und bei uns hat es dann immer so die Gerüchte gegeben, ja, ist das illegal, darf man das haben? Und so, dann haben sie immer gesagt, ja, irgendwie so die Handfläche darf die Klingelei groß sein. Ich weiß nicht einmal, ob es da irgendeine Regel gibt oder nicht. Das war natürlich größer als die.
Ja, das stimmt schon. Kind. Ich glaube, du darfst, glaube ich, 8 Zentimeter, glaube ich, länger und sie darf nicht feststehen sein, normalerweise, glaube ich. Weil du kannst ja bei manchen Messer kannst du die Klinge arretieren.
Ach so, zum Ausklappen.
Wie das jetzt so langsam für so einen Bordkultur-Podcast in so einen Waffentalk eingeslidet ist.
Bauert bei der amerikanischen Waffenlobby. Bauert bei Glock.
Dann gehen wir zum nächsten, zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich jetzt, ich weiß, das sind jetzt keine, also das sind jetzt keine aktuellen News, aber für mich ist jetzt neu. Und zwar hat der neue Film von Wes Anderson, The French Dispatch, jetzt endlich ein Premiere-Datum. Habt ihr es im Trailer gesehen, The French Dispatch?
Ist das so ein Kaffee-Ding zu machen?
French nein, Dispatch. Ist
so ein Kaffee-Press, Cold Press oder wie heißt
das? Zeitungsredaktion. Hat was mit Presse zum tun, ja, fast beinahe. Kein Cold Press, sondern Zeitungspress. Und der Trailer zeigt halt das typische, das Wes Anderson typische Szenenbild, wo alles wie ein Setzkasten ausschaut und jedes einzelne Bildergemälde wie bei Grand Budapest Hotel. Ich habe jetzt schon von mehr Leute gehört, dass sie das irgendwie nicht mehr so, dass sie jetzt genug von dem haben oder jetzt das von dem Stil satt sind. Ich selber kriege nicht genug für Wes Anderson Filme, also Grand Budapest Hotel oder Moonlight Kingdom, finde ich, sind die Royal Tenenbaums sind fantastische Filme. Und ich glaube, Anfang letzten Jahres hat es schon einen Trailer gegeben. Und der eigentliche Release wäre 2020 bei den Filmfestspielen in Cannes gewesen. Dann haben sie es verschoben wegen Corona auf Oktober 2020. Dann haben sie es nur mal verschoben auf die nächsten Filmfestspiele im Mai 2021 in Cannes. Die hat man dann wieder verschoben auf Juli 2021 und das ist jetzt der eigentliche Termin. Also 2021 ist Premiertermin von Nine Wes Anderson Film.
Mit den üblichen Verdächtigen als Hauptdarsteller wahrscheinlich, oder?
Brody, Murray, alle wieder dabei. Also wieder, und okay. Die fantastische Hauptdarstellerin von Three Billboards Outside Albany, Missouri, deren Name jetzt leider nicht war. Die
liefern wir nach.
Die hat bei Fargo auch mitgespielt, die Polizistin.
Ah, okay, die ist das nicht die Huffman, die Felicity?
Ja, nein, ich finde es leider nicht.
Aber ich meine, das ist einer der William H. Macy. Der Mann von ihr, oder? Spielt die beide bei Fargo? Die mit, das
Frances McDormand. Die Frances McDormand.
Okay.
McDormand. Frances McDormand.
Okay, das ist eine Empfehlung.
Ja, also ich freue mich sehr auf den Film. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film nicht wieder zumindest unterhaltsam wird. Ich glaube, ich vertraue Wes Anderson mittlerweile als Regisseur der, dass sie den ungesehen quasi ins Kino gehen wäre, glaube ich.
Dem würde ich die Uhr anvertrauen.
Dem würde ich ungesehen die Uhr anvertrauen.
Aber vor allem würdest du wieder ins Kino gehen, gell? Wir können wieder ins Kino gehen.
Endlich, ja. Und was Kino ist halt das nächste noch, was ich für den Podcast habe als Popkultur-News oder was mich beschäftigt. Und zwar ist momentan auf Arte, in der Arte-Mediathek, eine Indiana Jones-Doku zu sehen. Indiana Jones, The Search for the Golden Age. Die kann man sich noch anschauen bis zum 12.07. ist eine französische Doku über den Indiana Jones. Und zwar ist das kurz so Making-of, wie man sich das vorstellt, sondern es ist eigentlich mehr Doku über die Art von Held, die der Indiana Jones ist und wie das zustande gekommen ist, dass der in die 80er Jahre zu so einem Kinohelden aufgestiegen ist. Und die Doku ist sehr interessant. Die haben wir angeschaut vor ein paar Tagen, meine Freundin und ich, und haben dann die Indiana Jones, wie sagt man, wenn es vier sind?
Quadrologie
fertig geschaut, weil meine Freundin hat Indiana Jones nicht gekannt bis vor wenigen Monaten. Und wir haben die Filme in der Reihenfolge angeschaut. Wie heißt der nochmal? Der letzte Kreuzzug. Dann Raiders of the Lost Ark. Dann Tempel des Todes. Und dann Kingdom of the Crystal Skull, glaube ich. Heißt der vierte. Und was sehr interessant ist, die Rebecca hat ja die Filme nicht kannt und hat deswegen keine nostalgischen Gefühle, was das angeht. Und sie hat das einfach mit ganz mit kalte Filmaugen angeschaut. Und ihr hat am besten der dritte gefallen, gefolgt vom ersten. Und jetzt ratet, welcher ihr am drittbesten gefallen hat von den vier.
Wahrscheinlich nicht Tempel des Todes.
Nein.
Ja. Und ich auch.
Crystal Skull. Und jetzt muss ich schon selber sagen, also wo ich den im Kino gesehen habe 2008, war ich super enttäuscht. Ich kann mich noch richtig daran erinnern, wie mir der nicht getaugt hat. Und zwar glaube ich hauptsächlich deswegen, weil da so viel CGI verwendet wird im vierten. Und wir haben jetzt Tempel des Todes und den Crystal Skull hintereinander angeschaut und ich muss echt sagen, hey, Tempel des Todes, also das ist jetzt fast, bis jetzt kommt der Bockhut der Sünde, hey, aber der ist echt extrem schlecht gealtert. Hey. Also ich bin ja so ein riesen Indiana Jones Fan, aber ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass Tempel des Todes vielleicht das Schwächste von die vier ist.
Ich muss auch sagen, ich habe Tempel des Todes wahrscheinlich, und ich bin wirklich auch, also ich bin ein riesen Indiana Jones Fan und ich habe auch sogar Bilder, das ist auch ein Bild aus einer Doku, die vom Anfang ist, wo da Steven Spielberg, Harrison Ford, George Lucas und die dann zukünftige Frau von Steven Spielberg, die Blonde aus dem Tempel des Todes, was auf den Namen kommt rein, auf dem Bild, also da am Boden sitzen, das hängt bei mir in der Wohnung, also als ob irgendwelche Freund von mir waren, was sie nicht sein. Also ich habe kein so ein Foto mit irgendwelchen Freunden von mir in der Wohnung hängen, aber das habe ich in der Wohnung hängen. Und ich glaube, Tempel des Todes ist der, den ich am seltensten gesehen habe, weil mir der als Kind irgendwie zu unheimlich war, weil er wirklich unheimlich ist.
Stimmt.
Und dann, weiß ich, dann habe ich wahrscheinlich in Crystal Skull schon öfter gesehen. Also ich habe den jetzt nicht so gehatet wie alle anderen.
Ich bin auch nicht so schlecht gefunden.
Das ist halt immer mit den großen Franchises und der Fankultur, das ist halt immer ein bisschen, da wird halt schnell gehatet, wenn es nicht, also es nimmt Star Wars, wenn es nicht das ist, was die Leute erwarten. Das war es halt nicht. Aber ich hab das jetzt so.
Also mit der Tempel des Todes schon, ich hab den noch gut in Erinnerung, aber ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Also ich schließe das jetzt gleich mal ab mit. Du hast Shiva verraten, der was im vierten besser findet als im zweiten.
Ja,
Glühende Steiner und dann
Flicker Oizi. Also,
ja. Und weil es von den Krokodilen zerfetzt.
Ja, das sieht man gar nicht übrigens.
Allein die Brückenszene, die ist echt ein Wahnsinn.
Ja, die Brückenszene, die ist schon legendär.
Ja, da muss man aber sagen, das ist ja das Beste vom Film.
Ja.
Und Essen.
Das Essen, und das hat man natürlich auch immer damals den Kollegen gezeigt und dann beweisen, was für ein harter Hund man ist. Ja, die machen da den Affenkopf auf und das Gehirn rein, das tut mir gar nichts. Nebenher. Und
die Schlange, wo da noch mehr Schlangen rauskommen.
Nebenher ist ja cheesy, ist kein Problem für mich.
Habt ihr es im Kopf, dass man da das Affengehirn sieht?
Ja, das sieht man, oder?
Nicht? Ja, ich glaube, das siehst du ziemlich alles.
Ja, aber tun sie nicht einen Löffel dann ein?
Ja, da ist der Löffel drin. Man sieht den Affenschädel mit dem Löffel rein und dann nimmt er den Löffel.
Oder isst echt was raus, oder?
Ja, das ist einfach so, wie als ob ein Löffel Marmelade isst. Aber man sieht jetzt nicht das Gehirn, da steht jetzt nicht das Gehirn raus.
Ach so, manch. Ja, was schön in Erinnerung ist das alles.
Es ist halt, wenn man den anschaut, den Film, dann denkt man sich, hey, was soll das? Weil alle denken sich auf, so, ja, das ist der Kühlschrank im vierten Teil, das ist so Schwachsinn, juckt der Fridge und so. Es fängt halt bei Tempel des Todes schon an, dass die Frau, die da, also das Love Interest von Indiana Jones, die eigentlich im Film nichts macht, außer rumschreit, wegen allem, also wie sie als Frau porträtiert wird, wenn man das jetzt im Jahr 2021 sieht, denkt man sich, das gibt es nicht. Die schreit nur den ganzen Film, weil sie erschrickt. Ja. Die wird am Anfang von Indiana Jones als Geisel genommen. Das habe ich auch ganz vergessen.
Stimmt, ja.
Sie, also quasi, er entführt sie ja eigentlich.
Ja. Was mich bei der ganzen Diskussion zum vierten Teil von Indiana Jones zerstört, ist eben, also das, das mit die Außer-, also extraterrestrischen, also mit die Außerirdischen, das mit dem Kühlschrank am Anfang. Das ist Indiana Jones. Der ist mit einem Schlauchboot aus einem Flugzeug gesprungen. Hat keiner was gesagt. Ich glaube, das Außerirdische ist ein realistischer wegen einer Bundeslade, wo dann, keine Ahnung, Jesus aussteigt oder keine Ahnung, was da drin war, die 10 Gebote.
Alte Casio.
Alte Casio. Aber das ist eher Außerirdische. Das ist wahrscheinlich realistischer wie alles andere, was bis jetzt bei Indiana Jones war. Was ich beim Vierer halt so schlecht finde, steht, wo er da mit die Affen gemeinsam durch den Wald schwimmt und die Autos fahren. Das finde ich, ja. Und die Ameisen sind cool. Das ist halt das. In jedem Indiana Jones hat es halt irgendwelche Massentier-Szenen gegeben. Das waren die Ratten im dritten. Das waren die ganzen Käfer, da wo er in das Loch reingreift. Beim zweiten, oder? Und beim ersten waren es die Schlangen. Und beim vierten waren es halt die Ameisen. CGI halt, das ist, ja, oh mein Gott, das war halt die Zeit
auch. Ja, aber das muss ich sagen, bei Temple des Todes ist auch eine starke Szene da in der Höhle mit den Käfern und dem allen, mit den Fallen.
Das habe ich. Siehst du, Markus ist sein Lieblingsindiana Jones, ist da.
Den habe ich echt oft gesehen. Der war gut gefunden. Aber eben, das war.
Das Herz ausreißen.
Ja, und da hat man natürlich so, am ORF ist die Version gelaufen, da hat man das alles gesehen. Hast du die aufgenommen? Ja, sicher.
Ja, ich kann ihn echt empfehlen, den jetzt nochmal anzuschauen, weil er ist echt harmlos eigentlich. Ist er im Vergleich, also der Vierer zum Beispiel ist wesentlich, finde ich, wesentlich grausiger. Allein schon, wie die russischen Soldaten in dem Triebwerksstrahl verbrennen von dem Raketenwagen. Das ist ja wahnsinnig grausame Szene eigentlich, da habe ich mich richtig gewundert.
Was ich nicht so verstanden habe, beim vierten war das, was sind denn die kleinen mit die Pfeile, da mit die Giftpfeile, wo sie den Schädel suchen, das sind sie doch in dem Grab und da kommen irgendwelche so kleinen.
Ja, das sind so Stammeskrieger, die, glaube ich, das einfach bewachen.
Ja, von welchem Stamm? Da kommt doch gar kein Stamm vor.
Ja, ich glaube, dass man das irgendwie einfach wahrscheinlich entweder schlecht geschnitten oder einfach, es war die Leute einfach egal. Man hätte es, glaube ich, schon erklären können, so hat es jetzt irgendwie den Anschein, als würden da irgendwie irgendwelche Stammeskrieger jahrhundertelang in der Wand eingemauert warten, bis jemand kommt.
Ja, eben. Das beleidigt.
Aber ist. Ja. Auf alle Fälle kann ich die Doku kann ich empfehlen, weil die halt schön zeigt, woher eigentlich der Indiana Jones kommt. Weil an Indiana Jones orientieren sich so viele Abenteuerfilme und so viele Franchises, die danach entstanden sind.
Quartermain.
ja, oder was ganz Aktuelles, Uncharted zum Beispiel, ist ja, ich schätze mal, inspiriert von Indiana Jones. Und gerade der Indiana Jones ist ja auch kein frisches Produkt, sondern der ist einfach wieder zusammengesetzt aus Helden, Kinohelden der 30er und 40er, die exakt genau gleich ausschauen. Das ist schön zum Sehen in der Doku. Kann ich empfehlen. Also bis 12.07. sieht man ihn noch in der Arte-Mediathek.
Cool. Und zu Indiana Jones und Uncharted gibt es wahrscheinlich im nächsten Podcast was.
Genau.
Nur so viel dazu. Gut, dann mache ich noch schnell. Auch passend zu einer unserer letzten Episoden. Ich habe ja meinen runden Geburtstag gefeiert. Jetzt, letzte Woche.
Ist 30 geworden. Super.
Und, wow. Bin endlich 30 geworden. 30 ist das neue 20. Und habe da von der Debbie ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Und das erfüllt einen Wunsch, den ich in einem im zweiten Podcast geäußert habe, nämlich einen nach einem nie erfüllten Spielgeschenk, Spielzeug, nämlich.
Nein!
Bitte lies es. Wow, Freund hat das gehabt, hey. Wow, das war cool, ja.
Strax Everglades, also endlich nach. Nach 35 Jahren Warten habe ich endlich meine erste Strax gefahren. Ziemlich cool. Ja. ziemlich ein geiles Teil. Werde jetzt dann demnächst einmal aufbauen und dann werde ich das auch euch zeigen, wie das funktioniert. Also das war ein Highlight der letzten Wochen.
Hast du deswegen die Wohnung aufgeräumt heute den ganzen Tag, damit Platz für die Straxbahn ist? Ja.
Genau. Deswegen, damit die endlich die Straxbahn durch die ganze Wohnung fahren lassen kann. War natürlich ein riesen Highlight. Und sonst heute am Abend nach der Aufnahme werde ich mir höchstwahrscheinlich Army of the Dead anschauen auf Netflix. Mhm. Der Zack Snyder Zombie Heist Movie. Ich glaube, der kann ganz witzig sein. Also ich habe mal die Trailer und so schon ganz lustig aus. Es geht darum, dass eine Gruppe von Menschen in zombieverseuchten Las Vegas eine Casino-Bank ausrauben will. Klassischer Heist-Movie mit Zombie-Welt. Und ich glaube, also was ich im Trailer gesehen habe, schaut ganz witzig aus.
Mit Matthias Schweighöfer, gell?
Matthias Schweighöfer spielt mit, der Batista spielt mit. Ist halt, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig bei so einem Star-Aufgebot, finde ich. Da bin ich immer ein bisschen so, oder? Wenn es heißt, der spielt mit und der spielt mit und der spielt mit. Bin immer ein bisschen vorsichtig bei so Filmen.
Weil da hat es doch nicht immer einen Deal gegeben, oder? Dass der Schweighöfer irgendwie ein Prequel zu dem Film dreht. Oder hat er schon? Ich weiß nicht mehr, was da genau Sache war.
Ich weiß nur, dass der Matthias Schweighöfer eben einen Deutschen spielt und der heißt im Film Ludwig Dieter. Also bitte.
Oh ja, okay. Ja, ich glaube, da hängt aber eben mehr dran. Irgendwie noch auf, ist der Amazon-Ding noch irgendwas, eine Folge oder eine Serie, kommt da noch dazu, glaube ich.
So ist es. Der Zack Snyder hat den und das, was du gesagt hast, der Schweighöfer macht ein Prequel dazu, wo es nur um seinen Charakter geht und dafür der Regie. Ja. Mhm. Okay, da bin ich gespannt. Ja, auf den bin ich gespannt, weil ich mag den Schweighöfer irgendwie. Ist ein sympathischer Typ. Ist auch ein paar gute Filme gemacht in letzter Zeit. Und Zombies gehen eh immer. Und wenn es ein bisschen witzig ist.
Hat eine ziemlich, ziemlich ordentliche Länge. 141 Minuten lese ich da.
Okay. Was habe ich gehört von dir?
Nein, Moment mal, das stimmt gar nicht.
Das stimmt nicht. Dann habe ich es doch nicht gehört.
2,5 Stunden? Doch, 145 Minuten.
Okay.
Ist auch ordentlich, oder? Ja.
Ja, ich werde dann berichten. Und natürlich, wenn wir gesagt haben, wir quatschen es auch noch kurz an. Wir haben ja eigentlich eine andere Episode auch geplant gehabt. Für unser neues, also für unser Special mit Marco, wollten wir eigentlich eine Resident Evil Sonderfolge machen. Die haben wir jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, weil es gerade sehr, sehr viel Thema ist in diversen Podcasts und Berichten und YouTube-Videos. Deswegen wollen wir aber trotzdem kurz über den neuesten Teil von Resident Evil reden. Ich habe es angezockt und ich finde es unglaublich beeindruckend optisch. Also das war für mich, das war echt, das haben wir gedacht, wow, das ist ja wirklich Next Gen, das ist ja wirklich wie ein Film. Also das, wenn du durch den Wald gehst am Anfang, das war wirklich unglaublich. Und dann finde ich, nimmt es relativ schnell Speed auf. Eigentlich, du bist relativ schnell mittendrin. Und es hat mir die paar Stunden, was ich bis jetzt gespielt habe, hat mir super Spaß gemacht. Also habe ich ziemlich, ziemlich cool gefunden. Und ich muss ja dazu auch gestehen, ich habe ja Resident Evil bis auf Sima gar nicht gespielt. Also ich habe ja da überhaupt keine Vorgeschichte zu dem. Also für mich ist das einfach ein Horrorspiel gewesen. Das ganze Umbrella Corporation und T-Virus und was weiß ich, das habe ich nur über die unglaublich beeindruckenden, sehr, sehr schönen, sehr guten, Oscar-verdächtigen Filme miterleben dürfen. Oder einen Film oder zwei, was ich gesehen habe. Aber das wisst ihr vielleicht mehr. Also viel mit Resident Evil hat das ja niemand zu tun. Jetzt die letzten zwei eigentlich schon, oder?
Also ich habe 7 durchgespielt jetzt von nicht allzu langer Zeit. Und da ist echt nur so ganz am Ende, ganz leicht, wird angedeutet. Ah ja, das ist zwar dasselbe Universum, ein Name wird genannt oder so, aber die 7. war eigentlich ein komplett anderes Ding, ja.
Ja, ich bin jetzt, ich habe 7 nur angespielt. Und bin jetzt beim 8er ungefähr 10 Stunden drin. Mir ist beim 7er auch schon ein bisschen so vorgekommen, dass es irgendwie, ja, das ist halt die Texas Chainsaw Variante von Resident Evil, so ein bisschen. Und jetzt beim Achter, es kommt ab und zu vor, also man sieht schon alte Charaktere und man hört halt von alten Filmen und so aus, die alten Resident Evil Teile, aber nur ganz selten. Und es wirkt schon irgendwie halt, ja, das ist jetzt ist ein sehr gutes Spiel, das muss ich jetzt als erstes mal sagen. Mir gefällt es auch sehr gut, also ich kann mit der Michi anschließen, aber es hat halt wenig Resident Evil, wie man es kennt. Die Frage ist, ob man das braucht. Es ist halt mittlerweile.
Ja. Das Komische ist, was es hat von den alten Resident Evil, sind teilweise die komischen Rätsel und die Items, was man ja, da so einsetzt. Genau. So, oh, du willst da bei der Tür rein, ah, du brauchst das Raben-Emblem und solche Sachen. Jetzt nicht unbedingt Sachen, die unbedingt gebraucht hätte von den alten Teilen, aber eben das ist eher drin.
Und es ist halt.
Entschuldigung, wie findest du Sima? Ich finde Sima aber unheimlicher. Ich finde es beim Achter jetzt, ohne zu spoilern, aber beim Achter weiß man relativ schnell, um was es geht, was los ist, um was es geht. Und deshalb beim Sima habe ich unheimlicher gefunden, weil da war ganz lang halt, also da habe ich das Haus schon unheimlicher gefunden, wie jetzt das Setting vom Achter. Und irgendwie, beim Achter jetzt, da bist du nach eineinhalb Stunden, ist eigentlich schon viel Geheimnis
vorhanden, finde ich. Also, da gebe ich dir recht, der Anfang ist jetzt nicht, da, also es ist als erstes mal actionlastig und es ist jetzt halt, es wirkt halt wie ein Spiel, ja, es ist halt ein klassisches Horrorspiel mit Werwölfen und Vampiren, aber das ändert sich dann schnell. Also das ist nur, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich weniger als das erste Viertel vom Spiel. Und es ändert sich dann schnell und es geht aber dann schnell in andere klassische Horror-Settings. Aber es wird schon unheimlich, also ich versuche jetzt auch nicht zu spoilern, oder ich spoil jetzt nicht, aber es gibt einen Abschnitt im Spiel, den ich zum Beispiel sehr unheimlich gefunden habe, der hat einen ganz abgedrehten psychologischen Horror. Und
Achtung, vielleicht doch ein, ja? So ein Gag, wird da vielleicht der Casio hingemacht in der Szene?
Nein.
Die Szene mit dem Uhrmacher hat mich fertig gemacht.
Die Casio oder ins Feuer schmeißen.
Aber es ist halt so, man rennt halt durch verschiedene, es sind so Interpretationen von klassischen Horrorfiguren, die man halt schon kennt. Und in dem Spiel werden sie halt neu interpretiert und sie machen es sehr gut. Es wirkt aber alles sehr übernatürlich. Das hat ja, Resident Evil hat ja ein sehr, irgendwie schon so ein bisschen in der Wissenschaft, unter Anführungszeichen, geerdeter Horror, also die Zombies werden durch ein Virus verursacht und durch genmanipulierte Parasiten, also man versucht das immer so ein bisschen zu erklären und das Achter wirkt jetzt schon so ein bisschen so wie eine übernatürliche Geschichte, weil halt so klassische Horrormonster zum Einsatz kommen. Und das ist halt ein bisschen wie bei Assassin's Creed mittlerweile auch. Also natürlich geht es in Assassin's Creed immer noch um den Animus und es gibt immer noch die Rahmenhandlung, aber im Prinzip ist es halt ja Assassin's Creed in Ägypten oder Assassin's Creed in Griechenland oder im viktorianischen London. Es ist immer noch ein Assassin's Creed-Spiel, aber man nimmt schon das Setting her, für das man sich entscheidet im jeweiligen Teil. Und so ist es bei Resident Evil auch jetzt, finde ich. Vor allem beim Achter jetzt. Zur Grafik muss ich sagen, mir gefällt es auch fantastisch. Ich habe es jetzt mit Raytracing gespielt auf der Xbox Series X und es schaut wirklich super aus, aber es ist kein reiner Next-Gen-Titel, was ich weiß, oder? Es gibt's auch noch für die alten Konsolen oder deutsche mit als?
Ja, wüsste jetzt gar nicht. Aber
ja, die Demo hat es auf jeden Fall auf der PS4 gegeben schon. Also bin mir ziemlich sicher, dass es auf die alten auch gibt, ja.
Jetzt hat das 7er ja schon sehr gut ausgeschaut, eigentlich auf die alten Konsolen.
Auf VR war das
zart. Ja, und was man halt einfach hinnehmen muss, ist so, wie das alles funktioniert mit dem Heilen oder so, dass man sich einfach so ein Tonikum über die Hand leert und dann ist man geheilt. Das ist.
Ja, das ist. Ja. Das habe ich beim letzten schon. Was ist in dem Tonikum? Was ist da drin? Also beim letzten da schneidet sich der mit der Motorsäge in den Arm, oder?
Ja, genau. Ja, aber das Beste ist ja, dass die Klamotten auch heilen. Also es gibt so eine ähnliche Szene, jetzt es wird auch was abgeschnitten und die Klamotten werden dann mit abgeschnitten und dann dann lässt man es wieder anwachsen mit dem Heildonikum und die Klamotten wachsen mit an. Das finde ich, das ist das Allerbeste.
Ja, na, aber das wäre auf jeden Fall noch weiterspielen. Und wenn wir vielleicht im nächsten Mal nochmal kurz drüber reden. Ich finde es ziemlich cool. Also ich sage, ich bin ein Resident Evil Fan jetzt der letzten zwei Teile. Also ich habe da jetzt keinen Anspruch, dass ich sage, ah, da ist jetzt nichts mehr mit der Urgeschichte. Ja. Aber ich finde es einfach so ein super Horrorspiel. Also einfach, macht einfach Spaß.
Ja, weil du gesagt hast, Michi, du hast keine Vorgeschichte mit Resident Evil Anti. Wir zwar, ist Resident Evil Teil von unserer Origin Story?
Ja, ist 5er, ja. Oder?
Ist 5er? Ja, ich meine so, was die geprägt hat auch.
Ja, also.
Was die dazu gemacht hat, was du jetzt bist.
Videospielmäßig muss ich vielleicht sogar sagen, also ich kann mich erinnern, dass Resident Evil 1 habe ich mir im Gameware aus USA bestellt und habe es auf dem Sega Saturn gespielt damals.
Ja, das war lang PlayStation exklusiv und dann haben sie es für den
Saturn. Genau, und ja. Muss ich schon sagen, hey, das war schon, das hat mir Video, also ich sage jetzt einmal, es hat jetzt nicht meine Begeisterung für Videospiele ausgelöst, weil ich war vorher schon Videospiel-Fan oder Gamer. Aber ich muss schon sagen, hey, das war schon ein einschneidendes Gaming-Erlebnis. Also es ist auch der Resident Evil.
Ja, muss ich auch sagen. Das war schon was.
Aber das ist eine perfekte Überleitung. Der Marco ist schon total drin in unserem Podcast. Der hat jetzt perfekt nämlich den Bogen gespannt zu unserem Hauptthema, oder? Welche Spiele uns beeinflusst haben in unserer Gamer-Geschichte, Gamer-History. Der Archivar hat sich schon sein Buch hindreht, habe ich gerade gesehen. Der ist schon bereit. Kurzer Roundup. Letztes Mal sind wir nicht sehr weit gekommen. Letztes Mal haben wir über Wolfenstein und über Doom geredet.
Bisschen mehr, ne?
Dann was?
Wir haben,
was noch, Archivar?
Wolfenstein haben wir, die Wolfenstein-Serie haben wir besprochen, ja. Doom, Rise of the Triad mit Wolfenstein und Half-Life.
Stimmt, genau, Half-Life haben wir auch noch gehabt.
Ja. Hast du eigentlich eine Doppelrolle als Archivar und Notar, oder? Also du musst das auch bestätigen am Ende.
Ich hack das dann ab, ich hab da, die Zuhörer können es nicht sehen, aber ich mache da immer so schöne Hackerlen in meinem schlauen Büchlein.
Ja, aber das muss gestempelt werden mit Datum normal, dass dann noch da ist. Kann am Ende.
Ich habe leider von der.
Muss gegengezeichnet
werden. Ja. Mindestens auch. Ja, und ich habe leider noch keinen offiziellen Popkultur-Beichtstuhl-Stempel. Den kriegt dann jeder auf die Stirn gehauen.
Na, genau, über das haben wir geredet und heute geht's weiter. Heute geht's weiter in dieser Serie und wir schauen, wie viel Spiele wir heute durchbringen. Wir haben auch Feedback gekriegt. Und eines der Feedbacks war, dass wir doch bitte nicht auf Duke Nukem vergessen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon reinpasst, aber ich glaube, das passt ganz gut. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mit Duke Nukem. Habe ich jetzt kurz, bevor der Andy seine Einleitung macht, oder Andy, mach du deine Einleitung?
Wir haben ja, Half-Life ist ja 1998 rausgekommen, deswegen sind wir auf der Zeitachse, auf unserer Gaming-Zeitachse bei 98 stehen geblieben eigentlich. Aber jetzt können wir nochmal zurückgehen und zu Duke Nukem, denn das fängt an 1991, da ist Duke Nukem rausgekommen, damals nur als Jump'n'Run für MS-DOS und Windows und OS X. Blödsinn, MS-DOS war das am Anfang nur. Das war ein DOS-Spiel eigentlich. Und 1993 ist der zweite Teil rausgekommen, Duke Nukem 2, ebenfalls für DOS. Und da waren das noch pixelige, aber sehr gewalttätige Jump'n'Run-Spiele. Also man hat in Duke Nukem wie in Super Mario mit einer Kalaschnikow von links nach rechts gesteuert und hat Aliens weggeballert. Und dann 1996 ist Duke Nukem 3D rausgekommen. Und das war, glaube ich, was Ego-Shooter angeht, schon also ein bisschen ein Meilenstein von 3D Realms, der Developer, und der Producer war der Greg Malone. Ich habe da jetzt leider nichts dazu gefunden, aber ich glaube, dass da schon die Leute auch beteiligt waren, die bei Wolfenstein mitgearbeitet haben, oder? Weil 3D Realms?
Glaube ich nicht, nein. Na, die haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon an Quake
gearbeitet. Ah, okay.
Wo die Knöpfe.
Ah, Entschuldigung, das war ja Apogee. Die haben Wolfenstein gemacht, genau.
Ja.
Was mir bei Duke Nukem in Erinnerung geblieben ist, sind mehrere Sachen. Dem einen, den auch der Tom geschrieben hat, der gesagt hat, hey, Duke Nukem darfst du nicht vergessen. Die Soundfiles waren da, ja, waren da ganz groß. Die Soundbites, was du immer gekriegt hast. Oder was er immer gesagt hat, dass man sich im Spiegel anschauen,
ja,
hat können.
Ja.
Oder?
Der Kommentar dazu ablassen. War, ja.
Der Kommentar dazu. Dann die Bar.
Aha.
Hat so eine Spelunke gegeben, so eine Table Dance Bar oder was.
Mhm. Und jetzt musst du was kennen, ja. Was man in der Table Dance Bar hat machen können.
Was muss ich
jetzt noch machen? Nein, vielleicht ist da nicht in Erinnerung geblieben, aber es ist.
Vielleicht habe ich es nicht gemacht.
Ja, da hat man den Stripperinnen Geld geben können, die haben sich obenrum entblößt. Das war natürlich damals fantastisch, da hat man
genau
Zeit darin verbracht.
Das habe ich wieder nicht gemacht. und das, was mir auch noch aufmacht, das war, oder was mir jetzt auch noch in Erinnerung geblieben ist, wenn ich an das Spiel denke, dass das hat das immer in der, das hat in der Nacht gespielt, oder? Da war der Himmel immer schwarz. Oder da ist mir das jetzt?
Ich glaube, die meisten Level waren wirklich auf Nacht, ja.
Also das sind die Sachen, was mir in Erinnerung geblieben sind, weil Duke Nukem war irgendwie auch so ein Spiel, und das ist mir relativ schwer dran gekommen, ich glaube. Also das war so ein Spiel, was zwar immer irgendwer gehabt hat, aber wie gesagt, da haben wir letztes Mal drüber geredet. Damals hat man sich nicht jedes Spiel kaufen können oder man hat nicht die finanziellen Mittel gehabt und dann war man immer darauf angewiesen, dass das irgendwer hat und dass man es von dem vielleicht leihen kann. Und die war es, dass das da außen im Freundeskreis immer irgendwo rumzirkuliert ist, aber es war halt nicht so leicht, seine Finger dran zu kriegen. Deswegen war das immer so ein bisschen eine Legend, das die Knüppel.
Ich kann mich erinnern, ich habe das als Shareware gespielt da damals. Weil das war nicht zu der Zeit, wo es das gegeben hat. Also wie Rise of the Triad hat es, glaube ich, auch von Duke Nukem eine Shareware-Variante gegeben. Oder es war eine Demo, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber na, ich glaube, es war Shareware. Und ich habe das gespielt, da bin ich schon in Innsbruck gewesen und habe in meinem Heimzimmer in Rechner vom Zimmerkollegen stehen gehabt und da drauf haben wir Duke Nukem 3D gespielt. Und mir ist eben auch so gegangen, das, die Stimme von Duke Nukem, weil das ist das Erste, was einem neben der Grafik auffällt, ist, dass er halt jetzt redet. Und der Sprecher heißt, glaube ich, John St. John, was ein wahnsinnig einfallsreicher Künstlername ist, oder ich denke, es ist ein Künstlername. Und was halt auch da neu war, ist, dass man wirklich, es hat, man hat nach oben und unten schauen können und die Gegner waren aber auch nicht auf ein Level gelockt, sondern die sind auch rumgeflogen zum Teil. Also man hat wirklich zum ersten Mal so rumzielen müssen. Also für mich war das der erste Ego-Shooter, wo man halt wirklich nach oben und unten zielen hat können, weil es auch was gebraucht hat. Weil die Gegner sich auch in links, rechts und oben, unten bewegt haben.
Ich muss sagen, bei uns im Freundeskreis war Duke Nukem 3D das, ich glaube, das beste Spiel aller Zeiten damals, zu dem Zeitpunkt, weil wir haben, glaube ich, zum ersten Mal wirklich ein bisschen Multiplayer probiert, mit einem Null-Modem-Kabel zwei PCs zusammengeschlossen und Duke Nukem hat man sogar kooperativ spielen können, die Missionen. Und man hat ja die Spiele nicht immer sofort gekauft, wenn sie rauskommen sind, weil man nicht so viel Geld gehabt hat. Und ich kann mich erinnern, es war Quake und Duke Nukem ungefähr zur selben Zeit haben wir das gespielt, auch wenn es später rauskommen ist, Quake. Aber Duke Nukem hat alle immer mehr begeistert. Allein schon deswegen, Duke Nukem hat alle mehr begeistert, weil es war viel interaktiver. Es ist immer viel mehr passiert. Es sind Sachen explodiert und Wände einbrochen und ganze Häuser sind zusammenbrochen. Und er hat coole Sprüche dazu abgelassen, Duke Nukem. Und eigentlich perfekt zu dem Namen von dem Podcast, wie viele Popkultur-Anspielungen in dem Spiel vorkommen. Da kommt der Terminator vor, zum Beispiel in einem Level muss man, damals habe ich das noch nicht kapiert, muss man durch einem Gefängnis ausbrechen, und zwar hinter einem Poster, wo so ein kleines Loch nur rein war in dem Poster, wie bei Die Verurteilten. Und das ist, glaube ich, sogar dasselbe Bild wie bei Die Verurteilten. Und da ist viel vorgekommen, was man jetzt so im Nachhinein erst begreift, was das eigentlich war.
Hat man da nicht auf einem Arcade was spielen können?
Ja, vielleicht die alten Duke Nukem Könnte man vorstellen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Ich kann mich nicht vorstellen, da hat man auf irgendeiner Arcade-Maschine was spielen können. Die alten Duke Nukem erinnern mich übrigens voll an Ricky Dangerous.
Ja, da hat es mehrere also, von den drei so vier Spiele gegeben. Es ist ja auch das Commander Keen schon ein bisschen ähnlich gewesen.
Genau, ja. Na, Duke Nukem hat auf jeden Fall einen Riesen. Also das war wirklich eines der Spiele damals, finde ich. Das war immer so, hat immer irgendwie Duke Nukem 3D. Das war, wow, hast du das schon gesehen? Das war auch so ganz ein gehyptes Ding. Aber es hat leider dann keine Fortsetzung mehr gegeben, glaube ich. Die ist ja auch immer noch so in Development.
Nein, die ist schon rausgekommen, Duke Nukem Forever. Also.
Na, aber jetzt war doch noch eine geplant, oder?
Ich glaube, die Lizenz ist dann gekauft worden von Gearbox, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und die wollten dann was machen, aber seitdem hat man jetzt nicht wirklich was gehört mehr. Und das ist jetzt schon 5 bis 10 Jahre her, glaube ich.
Duke Nukem Forever ist 2011 rausgekommen, glaube ich. Und so cool es Duke Nukem 3D war, weil ich muss dazu sagen, ich war auch Duke Nukem Fan. Ich habe die ersten zwei Jump'n'Run-Spiele auf dem PC daheim gespielt. Dann kann ich mich noch erinnern als Hauptschüler. Und wo das dann rausgekommen ist, habe ich die Figur ja schon gekannt. Und wie ich es gesagt habe, es haben halt echt viele davon geredet. Und ich muss eben auch, ich muss mir den Marco anschließen, alleine die Liebe zum Detail in dem Spiel ist halt der Hammer. Also ganz am Anfang gleich, wenn man in das Kino kommt und wie eben alles ausschaut. Natürlich war die Grafik so ein einziger Pixelhaufen, würde man heim sagen. Mhm. Aber man hat schon gesehen, die haben sich echt bemüht, so viel wie möglich zu machen mit der Engine, die sie haben. Und es war halt, glaube ich, für einen 14-, 15-jährigen Typen war das natürlich, also das war das Spiel für Pubertierende. Also ich kann mir bis heute kein besseres Spiel für das Alter vorstellen, weil das hat ja auch schon alles gehabt, was heute moderne Ego-Shooter auch gut macht. Also es haben ja alle Sachen schon funktioniert, die was die Story angeht oder wie die Rätseln verbaut sind oder dass man halt jetzt nicht nur stumpf schießen muss, sondern man muss sich halt auch seinen Weg bahnen, indem man Rätsel löst. Und das Duke Nukem Forever, das war ja dann eigentlich echt Schrott, muss man sagen. Also natürlich ist man dann selber 15 Jahre älter gewesen, aber das Spiel halt nicht.
Ja, das Spiel ist stehen geblieben, ja. Das ist und hat teilweise schlechte Sachen übernommen. So, ich glaube, man hat nur zwei Waffen haben können, zwischen denen man hin und her wechselt, weil halt Halo das auch gehabt hat damals. Und ja, dann ist man bis. Ich glaube, sie haben es dann rausgepatcht irgendwann, dass man mehr tragen kann, aber die wollten halt sich anlehnen an die alten.
Da ist ja das Studio war Konkurs gegangen, oder? 3D Realms ist Konkurs gegangen und dann hat es Take-Two übernommen, oder?
Und da hat es dazwischen nochmal ein Studio gegeben, die dran weitergearbeitet haben und am Ende ist es dann bei über Gearbox und Take-Two, glaube ich, ist dann wieder rausgekommen, ja.
Ja, also nicht die besten Voraussetzungen.
Na, man kann ja das so richtig nachverfolgen. Da hat es ja ganz viele Entwicklungsschritte gegeben. Und da hat es ja Trailer schon gegeben mit alten Engines. Und dann haben sie alles verschmissen, was sie gemacht haben und haben neu angefangen und wieder neue Trailer gemacht und das Spiel von Grund auf neu entwickelt. Also wie gesagt, das war sicher schon unter einem schlechten Vorzeichen. Aber das, was dann am Schluss rausgekommen ist, muss man halt sagen, ja, das war eigentlich schlechter wie es Duke Nukem 3D. Also das hat auch den Spirit irgendwie nicht mehr so gehabt. Das hätte halt ein bisschen wachsen müssen oder ja, das hat einfach nicht mehr gereicht.
Ein Remake war cool vom Duke Nukem 3D.
Ja, an was ich mich erinnern kann und ich weiß jetzt nicht zu welchem 2011 sagst du, oder? Ist es rausgekommen?
Ja.
Sagt der Herr Archivar. Mhm. Was ist denn da noch aktuell für Spiele? Also ich meine, sagen wir mal, Half-Life war auf jeden Fall davor und Half-Life 2 glaube ich auch.
Ja.
Und dann, das hat man gemerkt, zum Beispiel Half-Life 2 war ein Spiel, da haben Charaktere, andere NPCs mit dir interagiert und haben sie die angeschaut und mit dir geredet. Und dann habe ich Duke Nukem gespielt und das hat das alles nicht gehabt. Da sind einfach Leute rumgestanden, die haben irgendwo in den Himmel geschaut und mit dir geredet. Und haben gedacht, ja, das ist alles, was sich da weiterentwickelt hat, das haben die alle verpasst. Die wollten einfach dasselbe Spiel nochmal machen. Mit dieselben Witze teilweise sogar und das hat nicht so funktioniert.
Es wird wahrscheinlich auch ein Remake nicht mehr so funktionieren, oder? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, du darfst wirklich nichts ändern an dem Spiel. Du müsstest halt grafisch aufpolieren und ich weiß nicht, ob es dann noch funktioniert. aber ich habe oft gehört, so, dass Duke Nukem dann so der Actionheld ist, der stehen geblieben ist in der Zeit und der da sich in der neuen Zeit nicht mehr zurechtfindet, dass das vielleicht lustig gewesen wäre als Prämisse für ein neues Spiel. Aber das muss man schon clever machen, dass das funktioniert, glaube ich. Ja. Sonst machst du einfach trotzdem dieselben Witze wie damals und ja, und die Leute im Spiel dann so, das sind immer lustig. So.
Ja, Political Correctness ist damit sehr groß geschrieben worden. Duke Nukem.
Ich glaube halt, dass Duke Nukem deswegen damals so gut funktioniert hat, weil das halt in einer Zeit rausgekommen ist, wo Ego-Shooter halt gerade, da war das irgendwie nur auf gewisse Art und Weise neu, sage ich jetzt, obwohl es natürlich schon vorher Wolfenstein und Doom gegeben hat. Und wenn man dann schaut, wie sich Serien an Duke Nukem vorbei entwickelt haben, dann muss man halt sagen, ja, Shooter oder gerade Ego-Shooter oder 3D-Shooter, die altern halt nicht so gut wie jetzt zum Beispiel Point-and-Click-Spiele. Also Day of the Tentacle oder Monkey Island, wenn man da jetzt ein Remake macht, dann lohnt das, weil das Spiel funktioniert heute noch genauso bei Ego-Shootern und vor allem bei so einem Ego-Shooter, der das Thema und den Charakter hat, ja, Marco, wie du sagst, der wird sich heutzutage nicht mehr zurechtfinden. Also.
Da habe ich eh noch ein Beispiel dann, wenn wir zu einer anderen Serie kommen. Aber bevor es jetzt unseren Hörern die Boxen zerreißt, wenn wir noch fünfmal Duke Nukem sagen.
Der Innsbruck. Duke Nukem. Kassknädel gibt es dazu.
Gehen wir zur nächsten Serie.
Dann warte mal, bis wir bei, wenn ich mit meinem aus der Ferne Maul Bray sage die ganze Zeit, oder probiere das amerikanische R bei Bray aus.
Das war jetzt ganz gut, ja. Das erste Mal.
Das war ganz gut, ja.
Die nächste Serie wäre dann schon Halo, weil wir sind jetzt in die 2000er angekommen.
Hello, Halo.
Ich habe jetzt einmal nur die Haupttitel ohne die Spin-Offs rausgeschrieben. Und zwar ist Halo von Bungie und Microsoft und war aber ursprünglich als Apple-Ego-Shooter gedacht. Microsoft hat es dann übernommen und hat 2001 auf der Xbox Halo rausgebracht. Ich glaube unter dem Namen Halo Combat Evolved, oder? War der Originaltitel?
Alles richtig, Archivar bis jetzt.
Genau. Und dann, das ist jetzt eine Ego-Shooter-Serie mit einer sehr überschaubaren Titelanzahl. Wir haben dann 2004 Halo 2, 2007 Halo 3, 2012 Halo 4, 2015 Halo 5 und angekündigt jetzt für heuer, glaube ich, Halo Infinite. Also insgesamt 6 Titel in der Hauptserie. Und ich habe damals den ersten Kontakt mit Halo gehabt beim Freund, der eine Xbox gehabt hat und muss dann schon sagen, dann ich war ja der Meinung, dass der Ego-Shooter auf dem PC gespielt gehört und so sich zu spielen hat, zumindest wie Return to Castle Wolfenstein zu der Zeit. Aber Halo auf der Konsole war schon ein ziemliches Brett dann.
Mhm. Halo habe ich, also willst du noch erzählen, das haben wir bei Duke Nukem mit Swanee gemacht, um was es in Halo geht, oder gehen wir davon aus, dass das die Leute, die unsere Jünger wissen?
Ja, bei Duke Nukem ist das gar nicht so interessant, da der Duke Nukem, das jetzt hoffe ich, steige keine Hardcore-Duke Nukem-Fans auf die Füße, aber im Prinzip ist es einfach Arnold Schwarzenegger Verschnitt, der Aliens platt macht. Bei Halo ist es schon ein bisschen komplizierter. Halo spielt in einer ziemlich weit entfernten Zukunft und als erstes kann man mal sagen, dass man keinen normalen Menschen spielt, sondern man spielt so einen gezüchteten Supersoldat an von den Spartans.
Master Chief,
genau. Der dann auch Aliens platt macht.
Das ist komplex auf jeden Fall.
Ja, Marco, ich weiß nicht, bei Halo, also die Geschichte von Halo ist, glaube ich, extrem komplex. Wenn man da jetzt anfängt, das kann ein bisschen
Halo dauern. Hat auch das Problem gehabt, dass sie im Spiel die Story schlecht erzählt haben, aber dann drumherum mit Büchern und Fernsehserien, glaube ich, jetzt auch geben. Mhm. Also da kann es ganz viel geben, was man dann noch drüber lesen hat können, da war das echt interessant. Was fürs Spiel jetzt gar nicht so wichtig war. Weil das Spiel selber hat sich einfach so gut gespielt und hat so gut ausgeschaut und hat Splitscreen gehabt und man hat die Kampagnen zu zweit spielen können und die Fahrzeuge waren voll cool und so irgendwie einzeln gefederte Räder und die springen da über die Hügel. Das hat es damals nicht gegeben auf Konsole. Sowas.
Das ist auch das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Also Halo ist auch irgendwie bei mir hauptsächlich deswegen in Erinnerung geblieben, weil ich es mit dem Stefan zusammen im Coop gespielt habe und eben, dass man das Coop spielen kann, das ist ja immer, war ja in der Zeit, also für mich zumindest, total wichtig, weil ich halt einfach voll gern vor allem mit Stefan im, gezockt habe und alles, was Coop war, haben wir verschlungen. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil es so cool war. Das war vielleicht das erste Mal, dass man so richtig Fahrzeuge nutzen hat können. Einfach so, okay, da drüben ist ein Auto, hin, einsteigen, losfahren. Und da hat ja einer war am Geschütz, oder? Und einer ist gefahren.
Genau. Ja, ist echt.
Und das super. War schon richtig, richtig cool. Und dass man eben die Kampagne gemeinsam spielen hat können, das geht mir jetzt sogar oft ab, wo ich mir denke, das war jetzt bei Outriders wieder so, oder? Und das habe ich schon. Das habe ich da schon richtig cool gefunden, dass man so richtig gemeinsam die Kampagne spielen kann. Das war für mich da eigentlich das, warum ich Halo so gut gefunden habe.
Ich war als erstes mal davon überrascht, wie gut man Ego-Shooter eben auf der Konsole spielen kann, weil das halt, ich glaube, nur weit vor Timesplit das war, Past Perfect. Der dann quasi als nächster Ego-Shooter für mich die Konsole so als System, wo man Shooter spielen kann, schon so ein bisschen etabliert hat. Ich muss sagen, ich habe es nur gesehen und habe es halt angespielt. Richtig eingestiegen oder richtig gespielt habe ich dann erst Halo 3 auf der Xbox 360 und habe natürlich storymäßig genau gar nichts verstanden, weil in Halo, also Halo 3 ist von Anfang an super komplex, finde ich, was die Story angeht. Und wie der Markus sagt, sie haben es jetzt nicht so super hinkriegt, das zu erzählen, was sie wollten.
Da ist nur, dass Halo 2 mit einem Cliffhanger aufhört und Halo 3 nahtlos ansetzt. Also ja. Wenn man das nicht gespielt hat, dann Probleme.
Aber das war eigentlich egal, weil auch der Dreier, also war spielerisch einfach ein Wahnsinn und auch Multiplayer war Halo 3 für mich echt schon so als nächstes Level. Also das hat mich wirklich beeindruckt, wie der Multiplayer beim Dreier war.
Und das Dreier hat man sogar zu viert und schon online zusammen in Coop die Kampagne spielen können.
Ja.
Also das war echt.
Halo war ja eins der ersten Spiele, oder überhaupt das erste gleich, was das wieder aufladbaren Schilde gehabt, oder? Dass du nicht Schildenergie gesammelt hast, sondern dass jetzt wieder
genau.
So ein bisschen der erste Deckungsshooter
ist. Davor waren halt die Health Packs immer einsammeln, wie bei Duke Nukem oder genau. So, und dann haben wir gesagt, na, es geht darum, dass jeder Kampf ist in sich geschlossen und danach bist du jetzt wieder volles Schild, vielleicht weniger Munition, aber du gehst gestärkt in den nächsten und jeder Kampf so für sich funktioniert allein ein bisschen. Und du gehst nicht da rein und denkst, ja, weil ich davor jetzt schlecht gespielt habe, schaffe ich dann jetzt nicht mehr den nächsten Kampf. Das hat es dann nicht gegeben eigentlich.
Was ich mir erinnern kann, ist, dass beim dritten dann beim Multiplayer die Melee-Attacken extrem wichtig waren. Also wenn du jetzt so in einem engen Raum gespielt hast, dann hat im Prinzip der in Zweikampf gewonnen, der die erste Melee-Attacke landen hat können.
Hat man da dann nicht einmal in irgendeinem Teil von die Außerirdischen gespielt?
Im zweiten Teil, ja. Das war so das Jahr der Story-Twists, glaube ich. Ist das nicht sogar dasselbe Jahr, wo auch Metal Gear Solid 2 rausgekommen ist? Das Jahr immer, wo ich den Hauptcharakter wechsle, den ich spiele.
Halo 2 ist 2004 rausgekommen.
Und Metal Gear Solid 2, wissen wir das?
Metal Gear Solid, die Metal Gear-Reihe haben wir gar nicht auf dem Plan, gell?
Ja, es ist ja kein First-Person-Shooter.
2008, schätze ich, oder? Kann das sein? Nein, das ist zu spät.
Oh, 2001 ist Metal Gear Solid 2. Das ist sogar... Wann hast du gesagt, ist Halo 2 rausgekommen?
2004.
Ja, das ist sogar 3 Jahre dazwischen. Gut, dann war das nicht das Jahr, wo man das switcht, sondern das ist die 5-Jahres-Ära, wo man das 2-mal gemacht hat.
Halo ist eine Reihe, wo sie sich gut Zeit lassen haben, eigentlich immer zwischen die, zumindest zwischen die Hauptteile. Es hat ja dann noch sogar so ein Strategiespiel gegeben.
Halo Wars.
Ja. Und ODST. Ist, glaube ich, vorm Vierer noch rauskommen, oder?
Das ist ein Ableger vom Dreier, ja. So.
Ja. Weil sie haben zwischen im Dreier, das 2007 rausgekommen, und im Vierer sind wieder 5 Jahre vergangen. Und das Vierer habe ich dann angefangen spielen und war auch wieder beeindruckt, wie schön das Spiel ausschaut. Also ich kann mich erinnern, dass man da ganz am Anfang bei so einer Klippe, also der Master Chief ist in die Weiten zur Galaxie geschleudert worden und ist jetzt erst einmal auf sich selber gestellt. Und man kommt bei so einem Planeten aus so einer Höhle raus und sieht dann so ein Panorama. Und ich habe da echt einmal Augen gemacht, wie schön das ausschaut. Muss dann aber sagen, dass ich habe das Spiel dann nicht fertig gespielt, ich bin da ein bisschen an der Story dann gescheitert. Also da war es dann echt so, wenn man da nicht drin ist, wenn man mit dem Vierer vom Dreier aus weiterspielt, ich habe da dann wirklich bald einmal gar nichts mehr verstanden.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das anmerken darf, weil im Archiv war ja normal kein Fehler passiert, aber mir geht Halo Reach ab, was ja nach dem Dreier rausgekommen ist und schon eigentlich ein zur Hauptserie fast gezählt werden kann, aber halt ein Prequel ist.
Ah, okay. Ja, noch eine Asche auf mein Haupt. Reach habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe jetzt wirklich nur mit die Ziffern versehen.
Ja, aber eben die 5 Jahre zwischen Halo 3 und 4, da war Halo Reach dazwischen. Also die haben schon ein Spiel rausgebracht dazwischen.
Da hat man aber nicht den... Na, bei ODST...
Ja, da spielt man so ein Spartan-Squad. Da geht es darum, um Reach, der Planet, der da halt angegriffen wird von den Aliens und die da flüchten müssen.
Ah, okay. Bei ODST spielt man aber keinen Spartan, gell? Da spielt man so
einen normalen Menschen. Aber die haben dann einfach gesagt, okay, Schilde ist jetzt was anderes, ist Stamina und die ladet sich nach. Also eigentlich spielst du fast dasselbe, das ist jetzt kaum ein Unterschied.
War ODST also ein bisschen Open World oder hat es so große Levels gehabt?
Genau, das hat so eine Nacht... Stadt gehabt, wo man ein bisschen sich offener bewegen hat können. Und dann immer so Rückblicke zu, das ist mit dem Charakter passiert. Die waren ein bisschen linearer wieder und dann bist du wieder in der Stadt gewesen. Ein bisschen offener und war ein bisschen was anderes, aber auch gut, finde ich.
Ich muss halt wirklich jetzt dabei, wo ich mir die Jahreszahlen und die Titel und die ganzen Infos zu Halo ausgeschrieben habe, ist für mich so rausgekommen, Halo war für mich wirklich, also Halo 3, auf alle Fälle ein Multiplayer-Titel. Das habe ich noch so in Erinnerung, wie viel wir das Multiplayer gespielt haben. Also das hat mir echt fantastisch gut gefallen. Also ich habe da die Story habe ich meistens, oder habe ich dann eigentlich nur gespielt, weil es das halt gegeben hat, aber richtig begeistert hat mir der Multiplayer. Das weiß ich nur, das war auf der 360er, ich habe die 2008, glaube ich, oder 2007 habe ich mir die, nein, 2007 habe ich die Xbox 360 gekauft. Und eben danach gleich mit Halo 3. Und ich weiß nicht, dass du dann die auch gehabt hast und nur andere Freunde. Und wir haben dann, glaube ich, zu viert haben wir das Stunden und Stunden gespielt. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal an einem Samstag angefangen haben, um 8 Uhr in der Früh und um 8 Uhr am Abend aufgehört. Das war die Zeit, wo das noch gegangen ist.
Was? Jetzt geht bei mir immer noch, weil ich weiß nicht, was das meinst. Samstag, oder? Ja, doch, das geht schon.
Ja, also der Multiplayer bei Halo war für mich wirklich beeindruckend. Der hat mir wahnsinnig.
Es hat ja gestartet mit Halo 2, das war ja eigentlich das erste große Ding mit Multiplayer auf der alten Xbox noch. Das hat ja eigentlich den Stein ins Rollen gebracht mit Multiplayer auf Konsole, wo vorher die Leute gesagt haben, das funktioniert nie, das geht nicht. Ich glaube, das und SOCOM auf der PlayStation, das waren die ersten zwei großen Online-Konsolenspiele.
Halo ist alles im Game Pass, oder? Mittlerweile.
Ja, die Master Chief Collection ist dabei und da hast du alles bis auf das 5er, glaube ich, ist noch nicht dabei. Das 5er ist einzeln, glaube ich, noch irgendwie, aber sonst ist alles dabei, glaube ich.
Halo, der Master Chief Collection, Halo Spartan Assault, Halo Wars Definitive Edition, Halo Wars 2, Halo 5 Guardians, Halo 3 ODST, Halo 3, Halo 2 Anniversary, Halo 4, Combat Evolved Anniversary.
Na, da kannst du, wir haben das eh mal vor einem halben Jahr oder so mit zwei Freunden. Bruder und Freund, also einer ist der Bruder, einer ist ein Freund. Zu dritt haben wir das gespielt und eben ab Halo 3 kann man das zu viert die Kampagne spielen. Das hat schon Spaß gemacht. Besonders wenn es um die Vehikel geht, wenn einer fährt und einer drauf sitzt hinten und schießt.
Ja, das war schon richtig cool. Gut.
These habe ich noch, ist Bungie macht es ja nicht mehr, oder?
Nicht mehr Halo, nein.
Die machen jetzt
Destiny.
Destiny, genau. Ist Destiny das, was Halo hätte werden können?
Ja. Also wenn man das Universum austauscht, dann, aber dann ist es halt ein anderes Spiel. Ich weiß nicht, ob das Halo-Leuten gefallen wird, wenn aus einem Halo ein Destiny geworden wäre. Mit Leveln und Looten.
Weiß ich nicht. Weil einfach nur, also ich sehe da, die Parallelen sind schon zum Kennen, oder?
Ja, wie sich das Schießen und so anfühlt in den Spielen, sieht man schon, das ist immer noch Bungie. Aber ich spiele selber, ja, du fliegst auf Planeten hin und machst Quests für Leute. Es gibt zwar eine Story, aber die ist jetzt momentan, glaube ich, so im Hintergrund. Ja, Destiny 2 ist ja sogar Free-to-Play. Kann man sich viel anschauen, sogar, wenn man will. Aber es ist kein Halo.
Nein,
also,
aber,
nicht von der Story.
Ja, aber mir fällt es halt, oder keine Ahnung, irgendwie fällt mir das halt auf, jetzt die Flood und wie heißt die gleiche Rasse in Destiny? Brute, oder? Da gibt es ja ähnliche...
Ja, da gibt es immer ein paar Überschneidungen.
Ähnliche
ja.
Gegnerklassen.
Immer so eine Roboter-Armee und ja. So. Ja.
Gut. Die nächste Serie auf unserem Plan wäre die Battlefield-Serie und da habe ich nicht schlecht gestaunt, weil die Battlefield-Serie hat seit 2002, also seit 19 Jahren, mit allen Add-ons und Spin-offs 52 Einträge, was Spiele angeht. Und das ist echt ein Hammer.
Es ist dann der 52. Weltkrieg demnach.
Die haben wir die Hauptserie mal rausgeschrieben. Die fängt eben 2002 an mit Battlefield 1942, damals noch nur auf dem PC. 3 Jahre später dann gefolgt von Battlefield 2, ebenfalls nur auf dem PC. Und ab 2006 dann für PC und jeweils immer die aktuellen Konsolen. Battlefield 2142, dann 2008, 2 Jahre später Bad Company, wieder 2 Jahre später Bad Company 2 und jetzt wird es interessant, Leute, 2011, 1 Jahr später Battlefield 3, dann 2015 Battlefield Hardline und dann 2016 Battlefield 1. Und dann aber wieder 2018 Battlefield 5.
Ja, also für mich ist es nicht verwirrend, weil ich die alle gespielt habe. Aber
Battlefield 4 dazwischen,
oder? Ja, 4 hat mir jetzt auch gefehlt und
4, genau, stimmt,
21, sorry. 42 war auch noch PC-exklusiv, was ich weiß.
Hat es nicht auf Konsole auch gegeben?
Nein, es gibt ist Bad Company 1 ist sogar konsolenexklusiv noch und erst mit 2er ist dann für PC.
Okay.
Aus dem Gedächtnis raus. Und das stimmt. Wahrscheinlich.
Jetzt schalte noch mal nach. Das war schon der Zukunft, das spielt ja quasi so Science-Fiction-Shooter.
Ja. 21-42, das ist nach
stimmt, ja. Battlefield 2 rausgekommen. Gibt es recht, ja. Gibt es nur auf der... Gibt's nur auf der...
Ja, als Hirni war.
Windows und Mac.
Hört auf Streiten jetzt. Gibt's beide.
Okay.
Ja, ich habe, wie gesagt, also deswegen auch der Marco mit dabei. Ich habe jetzt da nicht so viel Input. Ich habe gespielt, bewusst gespielt, Hardline und Bad Company. Und Battlefield 1 habe ich ein bisschen Multiplayer probiert. Aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich das... Und in Battlefield 1 haben wir schon geredet, das ist das mit den Namen im Intro, gell?
Genau, ja.
Wenn man stirbt,
das,
wo dann
das war Namen geputzt hat. So lange haben sie noch gar nicht so Story-Kampagnen gemacht gehabt. Also das ist eins von den besseren, sage ich mal, von der Singleplayer-Kampagne.
Und Hardline habe ich deswegen gespielt, weil ich das Polizei-Detective-Setting eigentlich ganz cool gefunden habe. Sonst bin ich eher bei Battlefront zu Hause.
Ja.
Und das kommt ihr später noch. Deswegen überlasse ich euch jetzt mal hier die Showbühne.
Also ich glaube, ich habe jeden Teil gespielt, manche ein bisschen länger, manche nicht so lang. Und wo damals die Demo von Battlefield 1942 am PC rausgekommen ist, ja, da habe ich nicht schlecht gestaunt, wie das, was damals bei Halo war, mit dem Fahrzeug, wie gut das funktioniert und dann Battlefield macht das im Multiplayer und dann nicht nur, dass einer mit dem Jeep rumfährt, sondern da fahren auch welche mit dem Panzer und gleichzeitig ist ein Bomber in die Lüfte, der da runterbombt und du mit deinen Leuten unten rumläufst. Also das hat nicht schlecht mich beeindruckt damals, muss ich sagen.
Das ist aber jetzt für mich als Laie in dieser Serie, das ist aber auch das, was bei Battlefield ja das Besondere war, oder? Immer, ja. Du hast die Fahrzeuge, wo auch mit mehreren Leuten in einem Fahrzeug gesessen bist, einer ist im Panzer gefahren, der eine war im Hauptgeschütz, der eine war hinten an der MG, bla bla bla. und dass man alles zerstören hat können.
Ja, am Anfang ist das noch nicht gegangen, das ist erst mit Bad Company 1 dann eingeführt worden, dass es zerstörbar ist alles, aber wenn man es auf einen Nenner runterbrechen will, sagt man, eine große Karte mit Fahrzeugen und Fliegern und so möglich und Leute, die zu Fuß unterwegs sind und die spielen Multiplayer und probieren Punkte einnehmen.
Und das ist irgendwie so, für mich jetzt, wie gesagt, als Laie, für mich sind immer die zwei Battlefield und Call of Duty, oder? Das sind die zwei.
Die haben sich lang bekriegt und manche Sachen sind beim einen besser gewesen und manche jetzt beim anderen und die nähern sich sogar ziemlich aneinander an, so. Was Call of Duty hat ja auch jetzt mitten im Battle Royale Modus eine große Map mit Fahrzeugen und so, das was man von Call of Duty gar nicht gekannt hat früher. Und Battlefield spielt sich jetzt auch im, so die Nahkämpfe spielen sich jetzt auch so gut wie damals halt in Call of Duty. Also die schenken sich jetzt nicht mehr viel, muss man sagen.
Ich habe Battlefield eigentlich erst Bad Company gespielt mit dir, Marco, zusammen, kann ich mich noch erinnern. Und
ist Zweier, ja? War das?
Nein, ich glaube, es ist Einser.
Ja, dann nur ganz kurz wahrscheinlich, aber ja,
vielleicht. Ja, und haben wir jetzt Zweier mehr gespielt?
Ja, das auf jeden
okay.
Fall.
Okay, weil mir ist damals halt auch, was mir aufgefallen ist, ist die zerstörbare Umgebung. Das hat mir wahnsinnig getaugt und das, ich weiß nicht, das mag mir jetzt täuschen oder sag du, wie das bei den anderen Teilen ist. Mir ist vorgekommen, das hat damals am besten funktioniert.
Das hat damals so gut funktioniert, weil halt jedes Haus und jedes kleine Holzhüttel hat halt ungefähr gleich ausgeschaut und war gleich zum Zerstören. So nach einem Baukastensystem. Und dann mit Battlefield 3 und 4 sind halt die Gebäude erstens, sag ich mal, haben ein bisschen aufwendiger ausgeschaut, so mehrstöckig und da hat man immer alles kaputt machen können, weil es einfach nicht funktioniert hätte mehr, weil man an gewisse Stellen nicht mehr hinkommen und so. Und dann nach dem 4er mit Battlefield 1, sag ich mal, 1 und 5, ist aber jetzt wieder, sag ich mal, so zurück, wie es damals ungefähr war. Also, so wie es angefühlt hat damals. Aber du hast recht, sie haben das reduziert ein bisschen, aber das war auch eine Sache, die mir am meisten gefallen hat mit, oh, der verschanzt sich da im Haus und schießt da beim Fenster raus. Ah, das wäre jetzt ja schade, wenn der Rakete die komplette Wand wegsprengt und der dann da offen ist. Das wäre ja schlecht.
Und das war cool. Es hat sich auch so angefühlt beim Spielen, das sind Sachen gegangen, die halt, oder du hast ja für Art und Weise spielen können, die jetzt auch bei den Battle Royale-Spielen nicht funktionieren oder die halt seitdem oder bei anderen Serien nicht so funktioniert haben. Ich kann mich erinnern, du hast auf einem Quad fahren können, vorne C4 pappen und dann in die gegnerische Stellung und 20 Meter vorher abspringen und dann aus der vorne das Quad sprengen, das in die gegnerische Stellung rollt. Und das hat damals eben auf Anhieb super funktioniert und war schon ganz was anderes, wenn man jetzt von Call of Duty gekommen ist und halt die Multiplayer von Call of Duty gekannt hat.
Das hat sich dann so eingebürgert mit Battlefield Moments, die halt passieren einfach zufällig. Dann stürzt der Hubschrauber ab und stürzt in das Haus rein und das bricht zusammen und plötzlich stehen sich zwei im untersten Stock gegenüber zwei Feinde. Solche Sachen, die halt in anderen Spielen nicht unbedingt passiert sind. Und das hat es ausgemacht, finde ich, für mich.
Ja. Ich kann mich da immer an Szenen erinnern, wie du das jetzt sagst, Battlefield Moments. Das Spiel hat sich angefühlt, wie die Trailer von den anderen immer ausgeschaut haben. Also du bist da zu zweit auf dem Quad oben gehockt, einer hat von hinten geballert, der andere ist durch die Explosionen durchgefahren. Ja, das war schon sehr Action, sehr viel mehr Action, wie man es halt von den kleinen Maps von anderen Multiplayer erkannt hat. Andererseits muss man dazu sagen, dass es halt auch frustrierender war für mich jetzt, der halt jetzt da nie den Skill gehabt hat, weil man ist halt, man muss halt auf sehr viel mehr aufpassen und sehr viel mehr im Auge haben.
Weil die Maps so groß waren und halt offen auch von jeder Seite, kann es halt sein, du startest, du laufst 2 Minuten, hast noch keinen Gegner gesehen und plötzlich warst du von hinten erschossen und dann wieder von vorne. Und das war recht frustrierend für viele Leute am Anfang. Und sie haben das probiert, so ein bisschen zurückzuschrauben, dass man spawnt dann bei seinem Squad, was immer 4 oder 5 Leute sind. Und die probieren es halt so einsteigerfreundlicher zu machen. Aber im Kern ist es eigentlich meiner Meinung nach immer noch dasselbe, was gut ist.
Und was ich auch sagen muss, was für mich auch neu war oder bis dahin nicht gekannt, war die Soundqualität.
Oh, da wäre es toll. Gut, dass du das erwähnst. Das war, ja, Bad Company 1, glaube ich, war das erste Spiel, wo sie wirklich gelobt worden sind für ihr Sounddesign. Und ich kann mich erinnern, Bad Company 2, da habe ich mir dann für die eigene Wohnung eine 5.1 Surround-Anlage gekauft. Da habe den Subwoofer mal so hochgedreht, wie es leider geht. Und es hat sich voll gut alles angehört. Und dann haben wir Bad Company 2 gespielt. Und ich hätte nicht gedacht, wenn man mit einem Panzer geschossen hat, dann war der Bass so zart, dass ich fast gemeint habe, jetzt, dass die Balkontür die Scheiben ausschießt. Und habe das dann gleich mal wieder zurückdrehen müssen, weil ich gedacht habe, boah, die Nachbarn werden gleich vorbeikommen, wenn das nochmal passiert. Also das war echt sehr beeindruckendes Sounddesign. Allein schon, es klingt anders, wenn man in einem Raum schießt, als wenn man auf einem Feld schießt. So, solche Sachen, so Kleinigkeiten, die einfach das Spiel ausmachen.
Das ist ja bei Battlefront das, was so unglaublich gut funktioniert. Also man Star Wars-Universum hat ja einen unglaublich guten Soundtrack, und bei Battlefront, der Sound, das
funktioniert für mich halt immer noch. Wenn ich jetzt auf so John Williams-Klassiker höre, während ich mit einem Sturmtruppler wo laufe und irgendwie der Darth Vader daneben, der Hero, auch mitspielt, das funktioniert für mich noch. Das ist cool. Die Laser klingen genauso wie im Film, das haben sie ja. Drauf, ja.
Sie haben, ich kann mich erinnern, beim Battlefield hat es ja Einstellungen gegeben für normalen Fernseher, für Soundanlage, für Stereo-Kopfhörer. Und dann hat es Einstellungen gegeben, War Tapes, glaube ich.
Ja, das ist die Scheibeneinstellung für mich gewesen. Ja.
Genau, und weil du halt sagst, da klingt alles anders, was ich, wo, je nachdem, wo du bist, ob du auf dem offenen Feld bist, es ist ja auch anders, ob du jetzt in einer Halle bist oder wirklich in einem kleinen Raum. Also es klingt normal anders, wenn du jetzt quasi in einem Badezimmer stehst und nachladest. Und es war ja nicht nur die Schüsse, sondern alles, wie du die Ausrüstung einsetzt, das Nachladen oder egal was du gemacht hast, es war der Umgebung anpasst, in der du dich bewegst. Und ich kann mich erinnern, dass man da wirklich, wenn da jetzt einer sich im Haus bewegt mit dir, ja, dann kommt der richtig ums Eck und die Geräusche, die Gegner macht, passen auch perfekt zu allem.
Das finde ich, merkt man jetzt, also mit der Biodynamic, die du auch hast, Andy, die Kopfhörer, wenn man mit der zum Beispiel Apex spielt, dann, und wer über dir im Gebäude ist, wie du denn dann wirklich lokalisieren kannst. Ja. Also das ist wirklich, du hast durch die Soundqualität und durch die Kopfhörer einen Vorteil gegenüber wem, der das vielleicht am Fernseher spielt und nicht in Surround Sound hat, weil du einfach davor schon wirklich den lokalisieren kannst. Und das ist schon beeindruckend. Das habe ich schon sehr, also jetzt mit den Kopfhörern zum ersten Mal so wirklich den 360 Grad Surround Sound gehabt, dass der wirklich, dass man bei Returnal und bei Resident Evil auch wieder aufgefallen, wenn du dann so selber mal so umdrehst im Wohnzimmer, weil du denkst, ist jetzt da wirklich gerade wer hinter mir vorbeigegangen oder war das jetzt im Spiel?
Ja, aber das habe ich vergessen zu sagen. Das ist mir bei Resident Evil aufgefallen. Aber das muss ich jetzt noch kurz noch mit Gewalt
einige Plänkeln.
Das mit den Kopfhörern, wir spielen ja da immer, also die wir jetzt haben, das sind ja normale Stereo-Kopfhörer. Das sind ja keine Surround-Kopfhörer. Weil ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, von was für einer Firma Surround-Kopfhörer gehabt, die hat man unfassbar aufwendig an der 360 anschließen müssen. Also die sind, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, dass ich so eine Kastelle gehabt zur Konsole, und da hast dann die Kopfhörer mit mehreren Steckern anschließen müssen und das Headset dann an, und das war immer ein Wahnsinnsaufriss, die anschließen. Und das machen sie mittlerweile, ist die Soundqualität, einfach wenn du normale Stereo-Kopfhörer hernimmst, so gut, dass du zum Teil nicht unterscheiden kannst, ob das jetzt im Raum passiert, wo du gerade sitzt, oder im Videospiel. Mhm. Weil gerade bei Resident Evil, da gibt es Geräusche, wenn man gedacht hat, ja, jetzt muss ich mal schauen, ob er bekommen ist oder so. Ob da jetzt gerade die Tür aufgegangen ist oder ob das jetzt im Videospiel war. Das machen sie sehr viel besser. Und das war das machen sie bei den Battle Royale-Spielen generell gut, dass du eben mit normalen Stereo-Kopfhörer wieder ein Gefühl dafür hast, wo sich der Gegner befindet. Jetzt rechts ober dir oder rechts hinter dir. Und ist bei Battlefield eben auch schon so gut gewesen. Dass wenn du das mit Kopfhörer gespielt hast, also wenn ich da einmal mir den Aufriss gegönnt habe und die Surround-Headset angeschlossen habe, ja, dann haben die War Days gleich nur einmal mehr gezündet. Das war schon.
Du kannst bei dem Headset, das wir haben, kannst du da den, wie heißt es, das Immerse von Biodynamics, das ist dann das, da kannst du einen neuen Surround-Sound da ist aber alles zum Einstellen. Ich weiß gar nicht, ob das ist halt personalisierter Raumklang.
Ist das nicht das, was ich mein, bei der PlayStation 5 jetzt als Feature auch, dass das so auf den Menschen fast abgestimmt ist schon? Die haben verschiedene Profile für, wie dein Ohr das irgendwie auffängt und das perfekte Profil kann man dann finden, für wie das für die am besten klingt und solche Sachen.
Ja, ich glaube, gerade im Soundbereich, ich meine, das ist auch das, wo sie sicher noch jetzt die nächsten Steps machen werden. Also allein das bei der PlayStation, ich weiß gar nicht, ob das die Xbox auch macht, aber die PlayStation hast du ja einen Lautsprecher im Controller. Und allein das, was das für das Spiel, also bei Returnal eben merkst du zum Beispiel total, da hast du halt, wenn sich dein Sekundärschuss wieder aufgeladen hat, dann vibriert halt der Controller leicht und macht so ein Geräusch aus dem Controller. Und das hörst du halt auch mit Kopfhörer auf. Also, und das ist so cool, das holt dich so mehr in das Spiel ein. Ich glaube, da wird schon noch extrem viel kommen auf der Basis.
Ja, zu Battlefield, weiß ich nicht, hat sich jetzt nicht so sehr verändert. Es ist Neues ankündigt für Ende des Jahres. Und da weiß man noch nicht viel. Außer, dass es wahrscheinlich, früher waren immer 64 Spieler das Maximum. Das wird jetzt wahrscheinlich mehr werden, weil es hat auch schon das Call of Duty mit 150 Leuten auf Battle Royale.
Ist das jetzt für wen, der das jetzt regelmäßig spielt? Mhm. Hat das nicht so ein bisschen was FIFA-eskes, das einfach jedes Jahr nice ist, aber eigentlich sich nicht viel ändert, bis auf den Anstrich?
Ja, außer dass es meistens 2 Jahre waren, aber die Leute haben es gekauft, meistens weil sie den Vorgänger gut gefunden haben. Und dann hat es halt kleine Anpassungen gegeben und manchmal hat sich halt die Setting geändert, das war eine größere Veränderung, weil dann war es halt Zweiter Weltkrieg und da waren halt andere Waffen, wie wenn es in einem modernen Setting war. Aber man kann auch die alten Spiele noch spielen. Das Battlefield 4, glaube ich, wird sogar von mehr Leuten gespielt noch als das Battlefield 1, sage ich jetzt mal raus. Das ist jetzt verwirrend mit den ganzen Nummern, weil das 4er vor dem 1er gekommen ist, also.
Ja, wenn es auch nicht ausgeht, einfach im Ende eine Nachricht schreiben.
Ja.
Oder anrufen.
Wir würden auf der Arbeit besuchen. Irgendwo.
Ja, oder am besten einfach von meinem Haus zelten.
Genau, einfach vorbeischauen.
Ja, das ist mir mal
erlebt. Nein, ich würde die Freundin direkt anfragen. Und die soll es ihm weiterleiten.
Ich schreibe die ganzen Kontaktinfos nachher in die Shownotes.
Oh Gott.
Oder über die Eltern. Das geht auch. Anfragen.
Gut.
Ja, Battlefield ist, glaube ich, eben, haben wir gesagt, seit 2002 oder 1? 2002 eigentlich.
Genau, seit 2002.
Stetiger Begleiter von mir auch. Multiplayer spiele ich gern.
Fahren wir jetzt zur nächsten Serie kommen, wo sie noch kurz meine Alarmanlage in der Wohnung überprüfen, nach Michis Ankündigung. Und dann geht's weiter.
Von Casio.
Die Casio-Alarmanlage, da gehen 20 Uhr los.
Ja, bist du sicher, dass es nicht in Resident Evil was war, was du gehört hast? Wegen der Alarmanlage. Es ist wirklich ein Einbruch.
Nein, es hat schon wirklich jemand einbrochen.
Ach so, ja. Er wollte den Podcast gar nicht machen, er wird gezwungen von einem Einbrecher. In unserem Podcast.
Michi sitzt direkt neben mir. Hält mir die Pistole.
Die Pistole an der Casio.
So, wir gehen jetzt direkt zum Konkurrenten zeitlich. Und zwar ist es Call of Duty.
Call of Duty.
Geliebt und gehasst gleichermaßen mittlerweile. Obwohl mittlerweile mit Warzone schon wieder ziemlich viel Liebe eingehandelt. 2003 ist das erste Call of Duty rausgekommen. Es gibt, der Publisher ist Activision seit jeher und die Developer wechseln sich in verschiedenen Zeiträumen immer ab. Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games und Raven Software, die mehr oder weniger alle viele Erfahrung mit Multiplayer-Titel haben. Es gibt insgesamt seit 2003 37 Einträge und die Main Series sind insgesamt, jetzt muss ich kurz schauen, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber es sind gigantisch viele. Also es gibt seit 2003 ununterbrochen, kann man sagen, jährlich Veröffentlichungen für die Hauptspiele. Und die spielen jeweils zu unterschiedlichen Zeiten oder in unterschiedlichen Settings. Und es gibt mehrere Linien, die zusammenhängen. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Ich frage jetzt einfach einmal, Marco, du hast mit dem ersten angefangen wahrscheinlich, oder?
Ja, und ich möchte noch erwähnen, es ist ja, die Leute, die vorher Medal of Honor gemacht haben, haben sich da ein neues Studio gegründet und dann Call of Duty. Also viele Sachen, die in Call of Duty drin sind, sind auch schon in Medal of Honor teilweise drinnen. Aber mit Call of Duty haben sie dann wirklich durchgestartet. Das ist ein Erfolg, glaube ich, vom ersten Titel aus gewesen. 2003.
Genau, 2003. Das waren die ersten drei Teile, waren, glaube ich, alle Weltkriegsshooter, glaube ich, vom Zweiter Setting
Weltkrieg,
her, gell?
Ja.
Mhm. Hast du alle den ersten, zweiten und dritten schon gespielt?
Ja. Ich glaube, ich habe vielleicht den dritten nicht durchgespielt, aber den ersten und zweiten habe ich auf jeden Fall gespielt und auch im Multiplayer viel. Und das war fast schon die Ego-Shooter, wie sagt man da, die haben sich verändert. Früher war halt das mit Doom, du hast die rote Schlüsselkarte gesucht, damit du da bei der Tür durchkommst. Und Call of Duty war wirklich da die Achterbahnfahrt mit, das ist der Schlauch, wo du die durchkämpfst und da passiert was, was halt normal in Actionfilmen passiert. Und das war vom ersten Call of Duty an, hat das schon voll funktioniert. Und die Leute lieben es immer noch anscheinend, weil die Singleplayer sind schon recht ähnlich geblieben. Zum größten Teil.
Ich habe mit dem vierten angefangen, Modern Warfare, 2007 rauskommen. Und wie du sagst, ey, da ist mir echt das Ladel abgeflogen. Weil
mit die Casio
das,
rein.
Das war ja wirklich ja, Actionfilm zum Spielen. Also ja. Michael Bay, Kriegsblockbuster zum selber durch marschieren. Und gleichzeitig war auch der Multiplayer für mich ein Wahnsinn. Also der hat mir fantastisch gut gefallen. Wenn man den jetzt vergleicht mit heutigen Call of Duties, war der ja super minimalistisch eigentlich. Ja. Aber es hat extrem gut funktioniert. Und was mir dann aufgefallen ist zum ersten Mal, das hat einfach extrem gut performt. Auf das habe ich bei Videospielen vorher nie geschaut. Aber da ist dann schon auf der Konsole aufgefallen, wow, stabile Framerate, es ist sehr smooth alles, schaut einfach fantastisch gut aus.
Ja, das ist auch das Jahr, glaube ich, da ist Call of Duty im selben Jahr rausgekommen, also das Modern Warfare wie Halo 3, glaube ich. Und sich da die
ja,
Multiplayer,
sein, ja.
Da ist drum gegangen, ja, was spielen wir online, Halo oder Call of Duty?
Ja, genau, es ist im gleichen Jahr.
Und Halo war halt das Spiel, das war jetzt ein bisschen ins Technische, das war ein 30 Frames per Second Spiel und Call of Duty war 60 und das hat man einfach gemerkt, dass sich das anders spielt und flüssiger war. Und damals hat halt, Halo war einfach der Platzhirsch und dann kommt dann Modern Warfare und sagt, die haben nur gesagt, spielt einfach unser Spiel, es wird einfach merken, welches sich besser spielt und genauso ist es so gewesen. Dann ist von Jahr zu Jahr ist halt Halo immer unwichtiger geworden und Call of Duty immer wichtiger, einfach weil das technisch gesehen immer eine Bombe war.
Und was natürlich auch Call of Duty, zumindest ich sage jetzt einmal, ich weiß es nicht besser, für mich ab dem vierten Teil, also ab Modern Warfare, mit sich gebracht hat, was sie dann fast ein bisschen, also ab zumindest ein paar Spiele lang fast schon erzwungen haben, dann war der kontroverse Moment, den sie in viele Spiele gehabt haben.
Ja.
Ich gebe da jetzt mal ein bisschen eine Spoilerwarnung raus für alle, die Call of Duty seit 2007 nicht gespielt haben und das noch nachholen möchten. Wir werden jetzt in der nächsten, hoffentlich nicht länger wie halben Stunde, über die kontroversen Momente für Call of Duty reden, weil ich finde, die sollte man schon ein bisschen besprechen, weil die sind ja wirklich in der Videospielgeschichte so ein bisschen, schon so, wie sagt man, ein Enfant terrible
in
Call of Duty, oder?
Aber man muss schon sagen, das haben sie einfach zu oft gemacht. Das hatte beim ersten Mal, wo sie es gemacht haben, hat das noch funktioniert. Und dann haben sie sich halt immer selber toppen müssen und irgendwann ist es einfach lächerlich geworden. Ja, das ist meine Meinung dazu.
Also ich habe sie nicht gespielt, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr spielen, deswegen bleibe ich
okay,
da.
Okay, danke.
Das erste war, ja eben, genau, das haben sie ja dann erzwungen ein bisschen. Das im Call of Duty Modern Warfare, jetzt wollte ich noch fragen, Marco, gibt es in den ersten drei Teile so solche Momente?
Da gibt es immer mal wieder was, was halt so Zweiter Weltkriegs bezogen war, aber jetzt nie wirklich kontrovers. Das hat man auch in Filmen schon gesehen. So. Und das hat damals, glaube ich, hat da keiner drüber geredet. Auch wenn es es gegeben hat.
Weil im vierten Teil gibt es ja die Szene mit der Atombomben. Und das muss ich sagen, das hat mich schon, also da war ich schon sehr schockiert. Weil damals hat man sowas ja nicht gekannt. Es geht darum, dass man aus einem fiktiven Land als amerikanischer Soldat nach einem Einsatz oder von einem Einsatz flüchten muss mit dem Hubschrauber und kommt dann in die Druckwelle von einer Nuklearexplosion, von einer Atombombe. Der Hubschrauber stürzt dann ab und dann kann man die letzten paar Minuten im Leben des Soldaten spielen, die er dann hat. Und er schleift sich aus dem Hubschrauberfrack raus und man hat, glaube ich, nichts mehr außer seine verbrannten Hände, um sich, glaube ich, zu wehren, oder? Also man hat keine Waffe mehr in der Hand, glaube ich.
Nein, ich glaube nicht. Kann nur mehr kriechen, glaube ich. Oder später dann nur mehr kriechen.
Man kann zuerst nur gehen, dann bricht man zusammen, kann nur noch kriechen und das Letzte, was man sieht, ist der Atompilz, der halt in nächster Nähe aufsteigt. Und ja, muss ich schon sagen, wo ich das dann gespielt habe, haben wir gedacht, puh, das werde ich mir jetzt ein bisschen erinnern, weil das, muss man schon sagen, ist nicht ohne. Also das ist schon eine Art von Grauen, das man da halt dargestellt kriegt, was schon, habe ich vorher nicht gesehen in Videospielen.
Es ist ja schon selten, dass du den Charakter, den du spielst, dass der überhaupt stirbt, endgültig. Das war ja auch ziemlich selten zu der Zeitpunkt noch.
Ja, genau. Also das war beim Story-Modus schon auffällig. Und man muss halt nur dazu sagen, was ich nicht gekannt habe, ist, dass die Story wirklich, also wenn du jetzt Modern Warfare 4 fertig gespielt hast, dann war dir das jetzt vielleicht noch nicht so bewusst, aber zwei Jahre später, 2009, ist ja Modern Warfare 2 rausgekommen, das dann mit einem knallharten Cliffhanger endet, wo man dann genau gewusst hat, boah, jetzt muss ich zwei Jahre warten, bis die Story weitergeht. Und das war schon, das hat es vorher, glaube ich, so auch nicht gegeben, oder?
Ja, Halo 2, wo ich erwähnt habe, da ist auch der knallharte Cliffhanger.
War das vorher schon?
Ja, das...
Ah ja, 2004, stimmt, genau.
Halo
ja.
2 hörte irgendwie so auf und so, und jetzt finish the fight und dann Abspann und so. Ah, finish the fight, aber im nächsten Teil erst. Ja, ach so, jetzt verstehe ich. So war das gedacht.
2008 ist dann aber nur vorher der nächste Teil von Call of Duty rauskommen, World at War, was wieder ein Weltkriegsshooter war. Und da habe ich die Erinnerung, dass ein Freund von mir noch extra für uns am Abend nach der Arbeit zum Gamewerk gefahren ist und uns zwar importierte Varianten holt von World at War, damit wir am gleichen Abend noch spielen können. Also da haben wir wirklich schon, nach Call of Duty 4 waren wir so gehuckt, dass wir haben es nicht erwarten können und sofort gekauft. World at War ist im nächsten Teil. Mhm. Und war wieder fantastisch. War fantastisch, was die Story angeht, finde ich, und was der Multiplayer angeht.
Ja, aber man muss sagen, wenn man es jetzt vergleicht, das Modern Warfare und das World at War, das Multiplayer, das ist 1:1 teilweise dasselbe gewesen, halt anderes Setting, andere Waffen. Aber es hat sich eigentlich komplett gleich gespielt. Und da hat auch diese Killstreaks gehabt. Okay, du schießt drei Leute nach der Reihe ab, du kriegst irgendein Aufklärungsding und dann kann man irgendwie... Bei Modern Warfare war es halt Kampfhubschrauber und bei World at War waren es dann irgendwie so eine Hundestaffel, die dann durch den Level läuft und die Leute niedermacht. Also man hat schon gemerkt, welches Studio von denen, sag ich mal, neue Akzente setzt und welche das dann hernehmen und dann was anderes draus machen. So, was zwar recht ähnlich ist, aber sie trauen sich nicht so, wie das etablierte Studio irgendwie Sachen zu ändern. Das hat man immer mal gemerkt, finde ich, mit so, okay, das ist jetzt das Jahr, wo die anderen einfach das genommen haben, was etabliert ist und einen neuen Anstrich gemacht haben. Ah, und das ist jetzt das neue, ein neuer Teil. Ah, und die ändern wirklich was. So, das hat man teilweise gemerkt, finde ich. Heutzutage ist es nicht mehr so. Heutzutage ist, sage ich mal, fast jedes Studio bei Call of Duty was Eigenes. Die machen ihr eigenes Ding fast.
Ja. Aber gerade Multiplayer-mäßig ist ja jetzt, ich meine, wir sind natürlich früh da in der Serie, aber gerade Multiplayer-mäßig war es so, da kommen dann schon Teile, wo man dann sagen muss, ja, die waren ja dann schon lächerlich überfrachtet mit allem, was während im Multiplayer passiert ist. Also da können in der Sekunde zwei Luftunterstützungen und Killstreaks-Belohnungen ohne Ende. Und das ist ja, ich glaube, in Modern Warfare 3, also der Multiplayer von Modern Warfare 3 war schon massiv überfrachtet dann.
Ja, das war ja der Witz dabei schon so manchmal. Ja, ich steige in ein Match ein und in der Sekunde, wo es losgeht, werde ich schon bombardiert von Sachen, die schon in der Luft sind, was andere Spieler angefordert haben. Und ja, das ist dann aber auch wieder besser geworden, finde ich, manchmal.
Ist auch wieder besser geworden, ja. World at War hat jetzt keinen so in der Story keinen so kontroversen Moment gehabt, was ich mir erinnern kann. Oder ja, nichts, was mir.
Aber es hat schon ein paar starke Szenen auch gehabt, was ich weiß, wo man so ein bisschen drüber nachgedacht hat. So mit, ah, ja, habe jetzt so noch nicht gesehen. Sag jetzt aber auch nicht so viel über mir aus, weil ich mich an die trotzdem nicht erinnere. Aber da waren sie vielleicht doch nicht so einprägsam. Aber war nicht schlecht, habe ich gut in Erinnerung.
Habe ich auch gut in Erinnerung, hat man nämlich auch schon quasi Koop spielen können. Ich glaube mit dem kompletten Story-Modus, aber zumindest einen großen Teil hat man, glaube ich, zu zweit oder dritt spielen können.
Ja, stimmt.
Und dann 2009 Call of Duty Modern Warfare 2 und das war dann das Spiel mit der berühmten No-Russian-Szene, oder?
Ja, genau. Flughafen.
Genau. Am Flughafen und da muss ich sagen, da haben wir, glaube ich, also über das war sie uns noch diskutieren, ob das wirklich zuträglich ist, ob das Videospiele wirklich was bringt.
Was war das? Weil ihr das mit dem Level am Flughafen, das habe ich, glaube ich, auch gespielt.
Also die Szene schaut so aus, dass man, glaube ich, ein amerikanischer Agent ist, der in einer russischen Extremistengruppe eingesickert ist und zusammen mit die russischen Extremisten in Moskau am Flughafen, oder?
Mhm.
Spielt das, glaube ich, oder?
Flughafen, ja.
Aber in Russland, oder?
Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, aber...
Weil der Terrorist sagt ja dann, also da geht es um einen Ultranationalisten, der einen Krieg zwischen die Großmächte auslösen will und man ist dann in einem Lieferwagen und das sagt der noch zu seinen Leuten, remember no Russian, also sie dürfen nicht russisch miteinander reden.
Soll so ausschauen, als wenn es nicht die Russen gewesen wären, die das gemacht
genau haben. Genau, es soll so ausschauen, als ob das, was sie jetzt da gleich machen, die Amerikaner gewesen wären. Und dann geht die Tür auf und man ist, glaube ich, ein Trupp von 5, 6 Leuten, die in schusssicheren Westen und mit vollautomatischen Waffen durch den Flughafen marschieren und wahllos jeden Zivilisten abschlachten, den sie sehen. Und die Szene ist echt unfassbar grausam. Also da sieht man nämlich so Sachen wie Leute, die sich quasi irgendwie unbewaffnete Leute, die sich in die Deckung kauern, Männer, Frauen, Kinder schreien und werden halt von denen mit vollautomatischem Kriegsgerät niedergemacht. Es ist dann, glaube ich, so, dass man selber nicht schießen muss, oder? Oder sogar nicht darf. Oder
ich weiß nicht, ob es nicht eine Szene gibt, wo man schießen muss, aber ich glaube, man muss keine Zivilisten töten, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Ja, also man kann das an sich vorbeigehen lassen, ohne dass man selber unter Anführungszeichen zum digitalen Mörder wird. Und am Schluss von dem Albtraum ist es dann so, dass der Terrorist die eigene Spielfigur erschießt, weil er von Anfang an wusste, dass er Amerikaner ist. Und so bleibt der amerikanische Agent natürlich bei dem Massaker liegen. Und die russische Regierung meint, dass die Amerikaner den Terroranschlag verübt haben und fangen dann an Krieg mit die Amerikaner an. Ja, meiner Meinung nach war das wirklich, ich hätte es weder gebraucht, noch habe ich noch sowas irgendwie ich hätte mir nie gedacht, ja, sowas muss ich ja mal spielen oder sehen. Und ich glaube, dass das, weil zu der Zeit die Killerspiel-Debatte, glaube ich, schon noch ziemlich am Laufen war, ja, war sicher nicht zuträglich für das.
Ich kann mich erinnern, das ist in den Medien schon ein bisschen diskutiert worden. Auch. Und ich weiß gar nicht, was da am Ende rausgekommen ist. Jede Szene hat jetzt so viel gebracht in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wenn das eine Zwischensequenz gewesen wäre, aber das ist eben Call of Duty. Die Zwischensequenzen und das Spiel geht ja so nahtlos ineinander übrig. Über das, das wollen sie ja irgendwie, dass das nicht nur eine Zwischensequenz ist, wo man zuschaut, sondern dass man auch was macht.
Ja, aber es ist halt, mir kommt halt vor, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du willst Gaming erklären und jemand, der quasi Ego-Shooter oder generell mit Gaming nichts zu tun hat, sieht das. Also das ist ja wirklich...
Ja, aber das ist so, wie wenn ich bei Filmen halt dann irgendeine ganz schlimme Szene sage, die halt für den einen Film spricht, aber nicht über Filme generell. Also, und manchmal funktioniert das auch nicht, was sie da machen wollen. Und ich glaube, in den späteren Teilen, ja, funktioniert es auch nicht mehr so mit diesen Schockmomenten.
Ja, aber also,
wenn,
jetzt,
wenn du das, das als Beispiel hernimmst, wenn der das zufällig sieht und sagt, das sind Spiele, ja, okay, da hat er Pech gehabt. Das sind nicht Spiele
für mich. Nein, das stimmt. Nein, sind sie ja nicht. Auf jeden Fall, das sehe ich auch so, sind sie auf keinen Fall. Aber out of context ist das halt schon eine Szene. Also mir fallen wenig andere Szenen ein, außer man redet jetzt wirklich von so Sachen wie Manhunt oder. Also mir fallen wenig andere Szenen ein, die out of context so schockierend sind wie das. Also halt wirklich so irgendwie, ja, es ist halt Massenmord zum selber durchlaufen irgendwie. Das ist schon. Und gerade im Schatten für eben, was halt in Amerika so passiert jetzt, was Schießereien angeht, ist schon, ja, schockierend irgendwie. Aber wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, lass uns mal zeigen unsere Großeltern die Weltkriegsshooter, die wir gespielt haben.
Ja, besser nicht. Ja.
Wäre natürlich auch. Ja. Ist schwierig zu erklären, dann sowas, ja. Call of Duty Modern Warfare 2 hat dann eben mit dem Cliffhanger aufgehört und der nächste Teil war 2010 Black Ops und hat dann eben auch die Black Ops-Reihe gestartet, die eigentlich die Fortsetzung für World at War war. Und die Modern Warfare-Reihe hat mit dem Dreier, glaube ich, aufgehört, 2011. Und die Black Ops-Reihe, glaube ich, hat 2018 aufgehört mit Black Ops 4.
Ja, ich meine, es gibt jetzt schon ein neues von dem, vom letzten Jahr.
Cold War gibt es noch.
Cold War, ja. Das.
Ja, ich habe jetzt Cold War und eben das neue Modern Warfare extra nicht genannt, weil das ja quasi so Reboots ja. sind von den Serien, oder?
Ja, es. Manches mehr, Reboot, manches weniger, hätte ich gesagt.
Also 2019 ist es neue, die neue Modern Warfare-Linie hat da angefangen mit Call of Duty Modern Warfare ohne Nummer und ist im Prinzip so eine Reimagination, oder? Oder wie sagt man? Es ist kein Remake und es ist ja, kein...
Es kommen nicht dieselben Missionen vor, ein bisschen angelehnt manchmal an alte Missionen, aber dieselben Charaktere wie in den alten Spielen. Aber neu erzählt so ein bisschen, ja.
Genau.
Sie nennen es, glaube ich, irgendwie Soft Reboot oder so.
Und eben die Black Ops Serie ist mit in 2020 eben mit Cold War auch wieder in, auf so eine Art und Weise neu gestartet worden, oder? Hätte jetzt gesagt, ist natürlich jetzt
ich nur... Die letzten zwei Black Ops Teile, glaube ich, nicht gespielt, oder?
Aber unabhängig davon ist doch Call of Duty gerade hauptsächlich wegen Warzone irgendwie in den Konsolen wird es gestartet.
Bevor Warzone verfügbar war, haben sie schon geschwärmt über das Modern Warfare, den Soft Reboot, dass die Kampagne eigentlich gut war und auch wirklich ziemlich gute Momente gehabt hat, ohne dass jetzt, die haben schon auch ein bisschen kontroverse Sachen drin gehabt, aber jetzt nicht so wie das No Russian. Aber die Leute haben gesagt, okay, so ist ein guter Singleplayer Call of Duty. Das. Und Multiplayer war auch. Die Leute haben es mögen.
Ist das noch, glaubt ihr, dass in Zukunft noch Call of Duty und Battlefield Singleplayer-Kampagnen überhaupt nötig sein? Weil ich glaube, der Großteil der Zocker zockt doch jetzt die ganzen Battle Royale-Geschichten, ja, ja. Die Multiplayer-Parts, oder?
Ich denke mir das schon länger. Battlefield hat eher schlecht gemacht, finde ich, mit den Singleplayer-Sachen. Deswegen könnte ich sagen, ja, wenn es jetzt so weitergeht wie bei den letzten 3, 4, dann kann ich darauf verzichten. Das letzte Modern Warfare hätte ich gesagt, okay, da rentiert es sich wieder, das zu spielen. Aber vielleicht kann man irgendwann einmal wirklich 2 verschiedene Versionen raus. Das ist das reine Multiplayer-Ding und kostet weniger. Und das, da ist das mit der Story-Kampagne, das kostet ein bisschen mehr. Also nicht, ob das die Zukunft bringt oder nicht.
Ich meine, ich möchte Black Ops 2 noch erwähnen, was die Story angeht. Das war nämlich wirklich super. Das war bis jetzt, finde ich, der beste Story-Teil von allen Call of Duty, die ich gespielt habe. Vor allem auch deswegen, weil man da die gleiche Szene aus dem Blick des Antagonisten spielt und aus der Sicht des Helden. Das hat mir sehr gut gefallen. Das kann ich jedem empfehlen, die Story zu spielen da. Das Black Ops 3 hat dann gar keine Story mehr gehabt. Oder verwechsel ich das gerade? Moment.
Das 3er schon, neues 4er glaube ich nicht.
Ah, dann rede ich vom. Nein, dann meine ich das 3er. Dann meine ich das Black Ops 3. Entschuldigung, muss ich das zurücknehmen.
Black Ops 3 war das Zug, oder? Mit dem. In Zukunft. Zukunftszug. Yeah.
Nicht? Das ist Infinite Warfare, oder?
Nein, ich glaube, ich
habe es. Der Advanced Warfare.
Ja, Sie als Archivar haben das letzte Vote da. Also, ich hätte gesagt, Black Ops 3 war das mit. Da weiß man gar nicht, was echt ist und was nicht. Teilweise. Und da geht es darum, um irgendeinen Zug in der Schweiz, der gesprengt wird. Also echt ziemlich konfus. Und deswegen habe ich gedacht, haben sie bei Black Ops 3 haben sie es weglassen dann.
Ja, na dann habe ich es richtig. Dann habe ich es eh richtig gesagt. Dann ist 2er. Ich kann mich erinnern, dass das sogar so ein Strategieteil war im
Oh.
Was?
Endlich ist wieder weg gewesen, kurz.
Ja, aber ich glaube, es geht wieder. Sorry.
Es geht wieder.
Ja.
Okay, sorry, das war jetzt der erste. Es hat jetzt eh lang. Mein Internet war eh tapfer bis jetzt, muss ich sagen. Ja.
Aber ist das ein Anzeichen, dass man auf die Bremse treten soll?
Ja, genau. Was wollte ich sagen? Ja, ich wollte nur noch den Black Ops 2-Teil.
Strategieteil vom.
Genau, und generell, wie die Story erzählt worden ist, aus 2 verschiedenen Gesichtspunkten, das hat mir sehr gut gefallen, weil sie da was gemacht haben, was für mich halt damals neu war, dass man halt aus der Sicht des, in Anführungszeichen, Bösewichts die gleiche Story sieht. Man hätte es sicher noch besser machen können, aber alleine, dass das gegangen ist, war cool. Und die Story von 9 Modern Warfare für 2019 hat mir eben auch fantastisch gut gefallen. Und man muss dazu sagen, der Multiplayer war ja auch vor Warzone, wie du gesagt hast.
Aber das ist jetzt wieder so die Basis, könnte man vor. Das ist die was probiert haben, neue Sachen machen. Und das Cold War, was draufgekommen ist, ist so, verwendet das von Modern Warfare und so ein neuer Anstrich. So kommt mir das vor ein bisschen.
Ja, der Multiplayer von Modern Warfare ist meiner Meinung nach deswegen so gut, weil er sich so reduziert hat. Also es ist wieder ein bisschen so wie vor 10 Jahren. Es ist nicht mehr so überfrachtet und es ist nicht mehr so. Sie haben sich jetzt gut eingependelt. Das, was man ständig will bei Call of Duty, das Belohnungsgefühl, wenn man was freigespielt hat, ist immer noch da, aber der Spielspaß ist auch immer noch da, weil es hat Call of Duty-Teile gegeben, wo man sich während dem Match gedacht hat, warum mache ich das überhaupt? Eigentlich nur für die Sachen, die man freischaltet am Schluss vom Match. Also das Spiel.
Ja, das ist wie wenn wir Warzone spielen. Okay, kleiner Diss am Rand. Ich kann nur dazu sagen, wir haben heute Warzone gespielt zusammen und ich glaube, bei 3 von 4 Matchen habe ich mir gedacht, wow, das war schon Zeitverschwendung. Und bei einem war es dann cool, aber ja.
Deswegen spiele ich nicht Warzone.
Aber das ist bei Battle Royale-Spielen aber generell schwierig, oder?
Ja, aber wir haben Apex davor gespielt und da waren 3 von 3 Runden cool, kommt mir vor.
Ja, außer die, wo wir in den roten Strahl geflogen sind.
Ja, gestorben als 30. von 30. Ja, okay, das war.
Ja. Aber über die Battle Royale-Spiele werden wir dann das nächste oder übernächste Mal reden, oder?
Genau, ja.
Das ist ja, wenn wir es schaffen, oder? Dass wir es fertig kriegen.
Nachdem du jetzt endlich einfach schon, glaube ich, eine halbe Minute hinter uns herlegst, sollte man vielleicht deinem Internet zuliebe diese Episode auch wieder zum Ende bringen, oder? Habt ihr noch was zu sagen zu den Serien?
Nein, aber ich merke es auch schon in der Stimme ein bisschen. Ich glaube jetzt, ein Päuschen, ein längeres Päuschen und Abschluss wäre vielleicht nicht schlecht.
Die fragt immer so lang, sorry.
Jawohl, ja, ich sehe das. Sieht das genauso, weil ich merke schon, ja, ich merke jetzt schon, dass ich da jetzt technisch hinterherhink. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Wir sind heute ziemlich ordentlich was weiterkommen. Wir werden das nächste Mal mit der Battlefront-Serie weitermachen.
Yay, da kann ich auch wieder was mitreden.
Und dann schon langsam zu die ganz, ganz modernen Ego-Shooter kommen, beziehungsweise zu die Battle-Royale-Shooter.
Ja, man muss ja dazu sagen, das sind jetzt ein paar Teile, ich habe da eine Liste nebenher mir selber aufgeschrieben, die wir jetzt halt einfach auslassen haben, weil man da nicht so viel drüber reden kann. Da ist sowas wie No One Lives Forever, ist zwar geil, aber ja, wir reden lieber über Spiele, wo mindestens zwei Leute was drüber sagen kann. Sagen
wir, so. Wir müssen auf jeden Fall noch über GoldenEye von James Bond reden.
Ja, ja, das müssen wir auch noch.
Ein fantastischer Film.
Bin ich dafür.
Ein fantastischer Film, ja. Nein, das Spiel ist ganz, das ist, haben auch, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen gespielt. Ja.
Das ist, glaube ich, was viele einfach mit Multiplayer verbinden, auch wenn es auf einem Fernseher war noch, aber zu viert GoldenEye spielen, das war schon was, Nostalgie.
Jetzt kommt noch zum Schluss die Wahnsinnsbeichte, keine einzige Sekunde GoldenEye gespielt in meinem Leben.
Gut. Ja, aber wie oft hast du einen Film gesehen?
Ja, sicher zweimal.
Ja, okay, immerhin.
Nein, das einfach deswegen, weil ich niemanden, ich habe einfach generell, glaube ich, kaum Nintendo 64 gespielt. Kaum coole Freunde mit Nintendo 64. Ja, eben, nie gespielt leider. Aber lass sie eigentlich dann erzählen.
Das darf ich mir dann erzählen, perfekt. Ja, dann beende ich das. dann beenden wir das für heute. Ich habe gerade gesehen, dass der Marvel's Eternals Trailer draußen ist. Werden wir auch anschauen und dann vielleicht auch gleich nächstes Mal kurz drüber quatschen. War mir wie immer ein seelisches Fußbad. Ganz, ganz großartig. Danke für die Zeit. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wieder sehr viel Insights in die First-Person-Shooter-Welt. Auch für mich als Nicht-Call of Duty und Battlefield-Hardcore-Zocker. Hat Spaß gemacht. Ja, an alle Hörer da draußen, bleibt uns gewogen. Folgt uns auf Instagram, hofft unsere Episoden an, erzählt weiter, dass es uns gibt. Ja, und hofft auch in die erste Episode ein, falls ihr noch nicht gehört habt von unserem First-Person-Shooter-Special. Da haben wir eben die ganz Klassiker besprochen. Und ja, das war's von mir. Dann darf ich sich nur die zwei Jungs verabschieden und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich muss mich sehr konzentrieren, das ist diesmal nicht verscheiß. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich bin natürlich immer gern dabei, wenn es darum geht, um First-Person-Shooter oder generell Videogames zu reden. Und das war's. Wer mich persönlich kontaktieren will, besser nicht. Über Instagram Popkultur Beichtstuhl. Da schaue ich auch rein manchmal, was die Leute schreiben.
Sehr gut. Dieser fantastischen Verabschiedung habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass die Hörer mit der Folge auch wieder viel Spaß haben und ich freue mich aufs nächste Mal mit dem Michi oder mit Mako oder mit einem anderen Gast. Das werden wir noch sehen, wenn es in Zukunft so passiert.
Das werden wir noch sehen. Einiges geplant, aber der Mako wird sicher zu einem Regular werden.
Ja, wie sich das also wenn die Leute das wollen, anfühlt. Dann ja, gerne.
Schreibt uns auf Instagram, wenn ihr Mako öfter hören wollt.
Mit der sanften Stimme.
Oh, danke, das aber ihr seid ja auch so sanft und schön.
Okay, jetzt beenden wir es wirklich.
Jetzt wird Zeit.
Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald und wir hören uns. Ciao.
Ich gehe mir jetzt noch duschen und nehme Duschgeräusche auf.
Genau, schick schon sie nachher.
Ja? Genau. Tschüss.
Ciao.